Willkommen zu einer neuen Ausgabe des MindClass Podcasts mit launigen Gesprächen über das Glück und andere Enttäuschungen von und mit Falk Gustav Frasser sowie Steffen Böttcher.
Und wenn du dann anfängst, mal zu überlegen, wenn mein Glas halb leer ist, dann mache ich mir Sorgen, dass ich gleich nicht mehr zu trinken habe. Wenn es halb voll ist, freue ich mich, noch was zu haben. Und das ist ja so ein ganz plakatives, auch vielleicht abgelatschtes Beispiel, was aber dazu führt, dass du merkst, lass mich doch kommunizieren und denken, wie es mir gut geht.
Und ich habe wirklich angefangen, anders zu denken, was dazu geführt hat, anders zu reden. Und positives Denken kann man wirklich trainieren. Das kann man wirklich trainieren. Ich überlege gerade, ob ich dir da, lieber Gregor, einen festen Tipp geben darf. Ja, ich glaube, der einfachste Tipp oder Trick ist,
ja, jetzt rufen wir uns nicht an. Wie machen wir das denn?
Wir sagen einfach hallo. Hier, guck mal. Also ich finde ja,
also sind wir schon im Podcast jetzt?
Ja, hallo mein lieber Falk.
Hallo lieber Steffen.
Nee, so kann man nicht anstellen.
Doch, das Ding läuft jetzt, da machst du gar nichts mehr dran. Jetzt ist Podcast.
Wer fängt denn jetzt an? Du oder ich?
Also ich habe schon vor, aus dieser albernen Atmo, in der wir zusammen ein Bier trinken, einfach jetzt in diesen Podcast hineinzusteigen. Das heißt, die Aufnahme läuft und du bist auch schon, also früher im Radio hätten wir gesagt, du bist schon live, lieber
Steffen. Okay, ich möchte nicht, dass irgendjemand da draußen glaubt, dass ich Alkohol trinke oder Bier, auch wenn es alkoholfrei ist. Ich habe mir hier eine Flasche Leitungswasser abgefüllt, das passt sehr gut zu meinem Gemütszustand insgesamt und ich freue mich endlich mal wieder, lieber Falk, dich zu sehen. Ich weiß gar nicht, wann haben wir das letzte Mal gesehen? Da war es kalt draußen, glaube ich.
Es war in Köln.
Ja, es muss im Dezember gewesen sein.
In eurem Loft im Hinterhof. Irgendwie.
Ja, es war im Dezember, glaube ich.
Da, wo du mir die falsche Adresse geschickt hast.
Es war im Dezember, es war kalt und jetzt habe ich dich fast nicht erkannt, weil ich das Gefühl hatte, du hast so wahnsinnig abgenommen. Du bist so unglaublich groß.
Kannst du das nochmal sagen? Ich habe gerade so ein, das ist jetzt kein Scherz, ich habe gerade ein richtiges Problem mit meinem Gewicht. Insofern hast du mir damit echt den Tag gerettet.
Auch, ja, das ist so auch eins der Probleme, die ich gerade habe.
Ich muss mal kurz dich ausnutzen, damit es mir besser geht. Ja? Der Steffen ist ein bisschen schwer. Nee, der ist fast genauso schwer wie ich, aber viel kleiner. Das ist cool, oder? Ja, das kannst du das verstehen? Ist gut, das tut gut.
30% unserer weiblichen Zuhörer haben jetzt gerade die Augen verdreht und denken, ich dachte, der Böttcher wäre sexy. Naja, nun.
Ist er, glaube ich.
Nein. Ja, ich hatte eine schwere Woche, wenn ich jetzt, ohne dass du mich fragst, wie es mir geht, schon mal anfangen darf.
Machst du fast nie, Steffen.
Ich habe diese Woche 30 Porträts am Stück fotografiert. Zusätzlich auch immer noch mal, zusätzlich zu den 30 Porträts, jeden Tag auch noch mal so kleine Gruppenfotos und solche Sachen. Dazu zwei Einzelcoachings. Also ich sag mal so, mein Einzelcoaching-Business ist durch die Preisreduzierung, ich habe ja so einen Corona-Kampfpreis gemacht, 500 € Einzelcoaching, ist extrem in die Höhe geschossen.
Ich bin immer noch so ein bisschen betroffen davon, aber ja, okay.
Ja, ich finde das aber, es ist irre, wie man sieht, dass der Preis dann doch eine Rolle spielt, eine große Rolle. Und ich mache das ja super gerne. Also ich freue mich ja dann über meine kleinen Schäfchen, die ich habe. Das heißt, ich hatte diese Woche dann auch nochmal zwei Einzelcoachings. Eins ist gerade vorbei und dazu kommt noch eine andere Geschichte, die ich hier nicht über den Podcast erzählen kann, die mich so ein bisschen belastet, die immer die ganze Zeit im Hinterkopf so rumschwirrt und man kann sich so richtig gar nicht so richtig konzentrieren. Ne? Dazu, zu all diesem ganzen Scheiß.
Aber du kannst da im Podcast nicht drüber reden.
Nee, kann ich nicht.
Machen wir gleich. Aber.
Naja, hinterher.
Da, okay.
Und dazu kommt natürlich immer noch meine Armgeschichte. Du erinnerst dich, in der letzten Folge hast du zu mir gesagt, Junge, versprich mir, du gehst zum Arzt. Und als das Mikrofon zu war, hast du mich ja nochmal sehr deutlich gemacht, dass ich unbedingt zum Arzt muss. Und ich hasse das. Ich hasse Ärzte, weil sie mir immer nur sagen, ja, das geht von alleine wieder weg, habe ich dir gesagt. Wenn man überhaupt einen Termin kriegt. Ich habe dann aufgrund dessen, weil ich es dir versprochen habe, habe ich am nächsten Tag natürlich sofort bei uns rumtelefoniert und hat einen Orthopäden angerufen. Und das Irre war, eine Sprechstundenhilfe nahm ab und sagte, Mensch, da haben Sie aber Glück, hier hat gerade jemand abgesagt, ich kann Sie in 2 Wochen dann auch schon reinnehmen.
Wenn du noch einmal sagst, ich hasse Ärzte, bringe ich dir beim nächsten Mal keinen Witz, drei mit, die du dann rechts und links von dir sitzen hast.
Super, pass auf.
Und ja, zwei Wochen.
Also zwei Wochen, stimmt, klar, ja. Wenn du starke Schmerzen hast und du sagst, ansonsten gehen sie in Notaufnahme. Und das ist genau das, was ich nicht will, weil die Schmerzen sind nicht so stark für eine Notaufnahme. Die sind so stark, dass ich gerne einen Arzt hätte, der sich das anguckt. Und ich war wirklich wieder frustriert und habe gedacht, ja super. Also ich meine, wenn ich will jetzt hier nicht will jetzt nicht über meine Krankenkassenbeiträge reden, weil die sind hoch genug, aber das ist echt bitter, wenn du jeden Monat wirklich eine große Summe an die Krankenkasse zahlst und dann, wenn du wirklich mal was hast, alle zwei Jahre einmal und einen Arzt brauchst, kriegst du keinen Termin. Das ist mir, jedes Mal geht das so. Und ich war so verzweifelt, dass ich mich daran erinnert habe, dass ich im letzten Jahr für meine Hessenschaft Wissen-Kampagne eine Reportage gemacht habe über die Teleklinik. Oder über eine Teleklinik. Und dann dachte ich, weißt du was, das machst du jetzt. Ich habe mir also wirklich noch mal kurz gegoogelt und dachte, ey, die gibt's wirklich. Hab mir das App Teleklinik-App runtergeladen. Und ohne Scheiß hatte innerhalb von 20 Minuten am selben Tag einen Termin. Und nicht nur am selben Tag, sondern in einer halben Stunde. Das war, aber Achtung, nur als Selbstzahler. Selbstzahler heißt, ich muss irgendwie 37,45 oder sowas zahlen oder 34,75, weiß ich nicht, irgend sowas in dem Dreh. Also wenn ich das auf Rechnung, wenn ich das überweise, bin, komme ich sofort ran und dann guckt sich ein Arzt das an und es war abgefahren. Ich kriegte innerhalb von 30 Minuten einen Termin von einem niedergelassenen Arzt, der einfach seine Kamera aufgemacht hat. Dem habe ich mein Problem geschildert. Es ist keine Schleimbeutelentzündung, es ist ein Tennisarm. Das ungerechteste und fieseste, was man sich vorstellen kann. Du hast keine Schwellung, man sieht nichts. Es tut als einfach
Fotograf nur ist es auch
scheiße
die Hölle,
ja. Weh. Ja. Mehr ist es nicht. Und jetzt rat mal, was er mir gesagt hat. Halte ruhig, geht von alleine wieder weg.
Ach so. Naja, pass auf. Lass das mal kurz aufschlüsseln. Ich verstehe den Frust um die Termine. Gut. Als Tipp vielleicht für den, der jetzt da nickend am Steuer oder in der Badewanne oder wo auch immer sitzt, ja. Es ist sicherlich nicht schön, dass es so ist, aber es ist eine Frage, wie man auf diese Sache zugeht. Also das mag regional unterschiedlich sein. Ich war jetzt an der Müritz noch nicht so richtig bei Allgemeinärzten und so, aber wenn du Schmerzen hast, macht es keinen Sinn, einen Arzt anzurufen. Dann guckst du auf die Öffnungszeiten. Jetzt zu Corona, gebe ich zu, sollte man vielleicht vorher mal ein bisschen gucken, wie man es macht. Das ist die Sondersituation. Normalerweise im Leben mit Schmerzen niemals beim Arzt anrufen. Morgens, wenn die Tür da aufgeschlossen wird, stehst du da und sagst, aua, ohne Witz, und dann kommst du da auch dran.
Siehst du, die Info hatte ich nicht. Das hast du mir nicht gesagt beim letzten
Mal. Naja, Steffen, ich möchte auch, dass dich mal vernünftig durchchecken, dass du nicht nur in dieser Stressschleife da abhängst, aber das hat ja jetzt, das hast jetzt wieder einen anderen Umweg gefunden. Aber es ist einfach so, dass das tatsächlich bei Schmerzen das Ding ist, was man machen sollte, weil sie, die haben ja auch richtig zu tun und dann haben sie nicht die Chance, dich wegzuschicken. Dir in die Augen zu gucken, zu sagen, Schmerzen, geh in die Notaufnahme. Das ist beim Blick in die Augen viel schwieriger, selbst wenn es die Anweisung vom Chef ist, als wenn du am Telefon bist. Und ganz wichtig, gerade beim Facharzt, deine Krankenkasse macht das für dich. Inzwischen haben alle Krankenkassen, zumindest ist mir keine bekannt, die es nicht macht, eine Hotline. Da kannst du anrufen oder eine Mail schreiben und sagen, pass auf, ich habe hier Schmerzen im Arm, ich brauche irgendwie einen Orthopäden, der nächste ist in zwei Wochen greifbar, ich brauche ihn jetzt. Und dann kümmert die Krankenkasse sich darum, dass du in dem Zeitraum, der dir zumutbar ist, das ist jetzt natürlich ein dehnbarer Begriff, danach weißt du, wie gut oder schlecht deine Krankenkasse ist. Ich habe das, obwohl ich ja schon relativ viele Ärzte kenne und dann auch den kleinen Dienstweg gehen kann, hatte ich mal das Problem für meine Ex-Freundin, dass wir keinen, guck mal hier, der Fachmann, jetzt fällt mir das nicht ein, Schildkrötenarzt, wie heißt der?
Schilddrüse?
Ja, ja, wie heißt das noch? Facharzt für Schildkröten. Also, der hat. Ich komme nicht drauf. Also, wir haben mit allen Mitteln gekämpft und keinen Termin gefunden. Und dann habe ich die DRK angerufen und wir hatten in 10 Minuten oder so einen Rückruf und einen Termin in 3 Tagen. Und das ist kein Ding,
das
weil.
Das war mir
so,
auch neu, dass das geht.
Das ist echt.
Also, das sind schon mal 2 Informationen, die ich nicht hatte.
Ja.
Ich bin mittlerweile ein riesengroßer Fan von dieser Teleklinik.
Ich finde es auch total spannend.
Mittlerweile ja. Auch einen Hautarzt zum Beispiel, weil es gibt noch eine andere Sache, hier eine Stelle bei mir auf der Nase, da ist so ein Hautding, was irgendwie wehtut und immer dunkelbrauner wird, wo ich denke, gehst du auch mal hin. Bin aber auch da, wenn ich dann da anrufe und die sagen, naja, im Januar 2021 haben wir vielleicht, müssen wir mal gucken.
Auch da gehst du hin. Guten Tag, ich habe Angst.
Es gibt ein Hautarzt-App. Da machst du ein Foto, schickst das hin, 2245 und da guckt er sich das an und sagt, gehen sie wirklich irgendwo hin oder?
Ja, aber stell dir vor, dann stehst du da und dann hast du das menschliche Versagen. Das würde ich mir, also in dem Fall, aber nur eine persönliche Äußerung von mir, da wäre ich ein bisschen vorsichtig. Beim Hautarzt gilt das Gleiche, da ist aber nicht der große Schmerz am Start, weil wenn, also das ist ja das falsche Argument. Wenn du sagst, guten Morgen, es ist 7.30 Uhr, ich habe gesehen, sie machen auf. Ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen, weil ich das gestern Abend gefunden habe. Du, das kannst du, ja. Okay. Und ich bin in Angst. Meine Großtante um sieben Ecken ist an Hautkrebs gestorben. Bitte gucken Sie nach, Chris, bleibst du da sitzen. Du solltest ein Buch mitnehmen. Das kann dann echt Stunden dauern. Aber nimm dir ein entspanntes Buch mit, ärgere dich nicht. So.
Du weißt, wie gut ich das kann.
Warten, ja. Das, wir müssen das, also ich kann dich dann auch betreuen in der Zeit, wenn du möchtest. Ja, also ich will dich ja nicht auf den Arm nehmen, aber das sind tatsächlich so Tipps, die viele Leute nicht haben. Also das Problem, was du hast, haben ja wirklich viele Leute. Und nur weil ich irgendwie so von hinten durchs Auge in diese ganzen Bereiche reingeschaut habe, kann ich da so ein bisschen klugscheißern. Aber das ist ja tatsächlich so, dass manchmal die Terminvergabe schwierig ist. Ja.
Wobei, wirklich ohne Scheiß, also ich bin dermaßen, das hat dermaßen gut funktioniert, dass ich schockiert war. Weil wenn du bei einem Arzt anrufst, einen Termin versuchst zu kriegen, dann gehst du dann hin, dann musst du deine, dann gibst du deine Karte, deine Krankenkassenkarte da am Tresen ab, dann bringt die wieder, gleichzeitig bringt sie dann so einen Zettel, den du ausfüllen musst mit einem Stift und einem Klemmbrett über zwei Seiten, den bringst du dann wieder hin, dann setzen sie sich hin und warten sie. Ich habe nicht mein Haus verlassen, ich musste kein Klemmbrettzettel ausfüllen, ich habe meine Krankenkassenkarte auch nicht gebraucht, weil ich Selbstzahler war für 34 Euro und ich war sofort dran. Und der Typ war, das war halt ein niedergelassener Arzt, der halt in seiner Praxis einfach die Kamera aufgemacht hat, weil er gesagt hat, okay, hier habe ich vielleicht gerade, der sieht dann wahrscheinlich, hier ist ein Termin reingekommen, nehme ich wahr, drückt er auf den Knopf, guckt sich das an und das war so geil, der hat dann auch gesagt, hier, pass mal auf, da gibt es so eine Bandage, kannst du dir kaufen, können sie sich kaufen. Hat mir den Dings genommen, ich habe mir diese Bandage auch gekauft. Natürlich auch wieder kein Rezept, ich blödi, weil dann hätte die Krankenkasse zumindest wahrscheinlich ein bisschen was dazu getan.
Das kann er aber, oder?
Das könnte er, das müsste man nur vorher mit buchen, mit Rezept. Nun wusste ich das nicht. Okay. Und dachte, ja, komm, kaufe ich mir die Bandage, wird ja wohl nicht kosten irgendwie. Ah, ja. Siehst du diese Bandage an meinem Arm? Siehst du gar nicht, ne? Nee. Und am Pulli kostet 128 Euro.
Scheiße.
Aber die hilft Medizin, wirklich. Die hilft wirklich. Ja. Also ist verrückt. Ja. Die ist so unscheinbar, kosten Heidengeld, aber wenn ich die umhabe, bin ich eigentlich fast schmerzfrei. Ich darf nur nichts in die Hand nehmen. Also ich kriege keine Kaffeekanne mehr gehoben. Eine Tasse geht.
Ja, wie machst du es denn mit der Kamera?
Na, die ist auf dem Stativ die ganze Zeit.
Ja, aber der Reportage wäre jetzt nicht, oder?
Nee, dann halte ich sie mit der linken Hand nach oben und versuche nur mit der rechten abzudrücken.
Du Scheiße. Ja, ich glaube, ich habe es beim letzten Mal erzählt. Ich habe, als ich einen Tennisarm hatte, habe ich 3 oder 4 Hochzeiten nacheinander gehabt. Das war, also ich bin, da habe ich mit dem einen Arm und so mit Körperschwung die Kamera hochgehoben und ab so 90 Grad konnte ich es dann halten und die Leute haben mich angeguckt wie so ein Außerirdischen und ich bin am Abend, ich bin fast mit Tränen ins Bett gegangen, weil ich einfach dann gar nichts mehr ging, dann hatte ich den Arm irgendwie so liegen.
Naja. Das ist natürlich jetzt auch gerade hinsichtlich unseres Hausumbaus natürlich auch eine Katastrophe, weil ich muss jetzt alles, was ich kalkuliert habe, was ich selber machen kann, ne, muss ich jetzt abgeben. Also das ist wirklich sehr frustrierend, weil mir geht es jetzt auch gar nicht darum, dass ich jetzt auf einmal Geld bezahlen muss für einen Handwerker. Das Schöne ist ja, wir kostet jetzt alles 3% weniger.
aber also das ist gut so, aber
dass die Handwerker Zeit haben, ist das nächste Problem. Ne? Weil alle jetzt sich jetzt denken, ach geil, 3% weniger. Also Handwerker zu kriegen, ist ja wirklich eine Katastrophe. Und ich habe jetzt wirklich, also ich müsste jetzt eigentlich jemanden finden, aber du findest halt keinen.
Ruf doch mal raus hier. Ja, ein paar Handwerker zu. Was brauchst du denn?
Jemanden, der Fußboden verlegen kann, Parkett verlegen. Das wäre ganz nett.
Echt Holz. Parkett.
Oder
Dielen.
Nee, nicht Dielen, Echtholzpaket. Was brauche ich noch? Ja, Trockenbauer, ne, irgendwie. Und Caro meint immer noch, also jemand, der putzen kann. Also Caro meint
putzen,
immer noch,
dass verputzen oder putzen?
Verputzen, ja. Verputzen. Sie möchte gerne so Lehmputz, ein Zimmer so mit Lehmputz, das ist auch geil. Also hat uns so ein Bauarbeiter, der bei uns den Durchbruch macht, sagt, ja, Lehmputz kannst du alleine machen, das sieht geil aus. Das macht Spaß. Da hat Caro natürlich gleich gesagt, das mache ich. Bin ich mal gespannt. Okay. Ja, aber so streichen müssen wir auch irgendwie. Vielleicht geht es mit Streichen auch in 2-3 Wochen, fangen wir damit an. Vielleicht bis dahin auch mein
Abi. Guck mal, also ich, Trockenbau und Streichen und Fliesen und so habe ich ja an der Hand. Das ist halt immer nur die Frage, wie viel Arbeit hat der? Der kommt halt nicht für 2 Stunden. Ne? Aber ansonsten
wäre hier im Podcast. Ein ganz komplettes Badezimmer. Also wenn einer
Bock hat, ich kenne den besten Fliesenleger der Welt, Steffen.
Okay,
sehr gut. Da reden wir nochmal drüber.
Ja.
Ja, aber wenn ihr euch da irgendwie, wenn ihr das könnt, dann meldet euch gerne mal beim Steffen. Das, der sieht bedürftig aus, der arme Mann mit dem kranken Arm. Ja. Also, es gab noch ein Nervthema oder was habe ich da gerade?
Wir haben ja gerade vor der Sendung kurz darüber gesprochen. Ich werde alt und es nervt. Weil ich bin jetzt in der Situation, wo ich links eine Bandage, rechts eine Bandage. Beim Aufstehen merke ich einfach, dass ich zwei Bandagen trage mittlerweile, weil ich mit dem Fuß auch noch umgeknickt bin. Und dass halt auch diese Bandage stützt das so ein bisschen, dass es nicht ganz so schmerzlich ist. Und deswegen fühle ich mich gerade wie ein alter Mann, ich werde nun dieses Jahr auch 50, der irgendwie beim Aufstehen, beim Laufen, ich weiß nicht, ob du das weißt, mein linker Arm ist ja auch im Arsch, und zwar seit meinem 10. Lebensjahr. Das heißt, ich habe zwei kaputte Arme, die ich beide nicht lang kriege, und noch einen kaputten Fuß gleichzeitig, und habe dann im Moment auch noch so ein, ich sage jetzt mal, ein Gewicht, was mich nicht wirklich zufriedenstellt. Und alles in Summe. Und dann eine Woche Porträts im Studio. Das ist schon, sag ich mal, eine Herausforderung gerade für mich mental.
Du bringst mich gerade auf eine super coole Idee. Wir haben ein tolles Thema, finde ich, aber muss ich nochmal eben rein. Ich dachte, bis zu dem Zeitpunkt, zu dem ich dieses Studio hier betreten habe, dass ich gerade ein ziemliches Selbstliebeproblem habe.
Ja.
Jetzt geht es mir besser. So. Das geht aber auf deine Kosten. Ich habe die Tage mit dem, kennst du Lars Hölscher? Schon mal gehört?
Ja, der Name sagt mir was.
Fotograf aus Detmold.
Ja.
Wo kommt die Zahl her? Aus Delmenhorst, Entschuldigung. Aus Delmenhorst. Hatte jetzt gerade eben erst ein Projekt gestartet, das nennt sich Selbstliebe-Projekt. Weiß nicht, ob du es gesehen hast, wenn du das Handy in der Nähe hast, kannst du ja auch mal gucken. Selbstliebe.projekt bei Instagram. Und ich war so ein bisschen geflasht, weil der kam so aus dem Nichts für mich, also ich konnte ihn nicht, und hatte einfach Bilder hochgeladen, die fand ich halt geil. Und die Modelle, die er da fotografiert, sprechen halt genau über dieses Thema. Ich habe jetzt die Podcast-Episode, die kommt morgen früh raus. Ach nee, Quatsch, Moment. Wenn wir hier online gehen, ist die gestern rausgekommen, bei Fotografie tut gut. Ich habe sofort bei ihm angerufen, dass ich ihn sprechen möchte, weil er fotografiert halt Menschen mit nackter Haut und nackter Seele. Das ist richtig cool gemacht. Und da geht es halt um das Thema Selbstliebe. Ich habe gerade kurz überlegt, ob wir dich zu ihm aufs Studio setzen sollen. Guck dir die Bilder mal an.
Muss ich mich nackt ausziehen?
Da musst du dich halbnackt ausziehen.
Nee. Und damit zerstöre ich alles.
Jede Illusion von Steffen wird hier zerstört.
Das wird nichts passieren.
Also ich überlege das ernsthaft. Ne? Hast du das schon mal gemacht?
Mich nackt auszuziehen?
Ich war auch schon mal nackt. Aber ich meine, hast du dich schon mal irgendwie so halbnackt oder irgendwas fotografieren
lassen? Nein.
Ich habe da ernsthaft drüber nachgedacht. Ich habe lange mit einem Modell von ihm
telefoniert. Also du kannst das auch, wenn ich dich so angucke.
Ich kann das echt
helfen.
Das stimmt, bis zu der Kante und dann kommt der Bauch. Aber du hilfst mir jetzt gerade. Ne? Ja. Aber ich überlege das gerade ernsthaft, weil ich war wirklich down die letzten Tage. So, vielen Dank für all die Lookwünsche aus den Leuten, die hier zuhören, kamen da eine ganze Menge. Das muss ich vielleicht mal dazu sagen. Ich hatte ja die Tage Geburtstag und weil bei dem Überreichen des kleinen Geschenkchens nicht alle dabei sein konnten, gab es ein kleines Video. Das Video habe ich mir angeschaut und mein Problem war nicht, dass ich auf dem Video kurz eine Träne gelassen habe, weil es war einfach zu süß, das ist völlig cool. Aber ich konnte den fetten Typen nicht angucken. Und ich habe gerade.
Du bist doch nicht fett.
Ja, pass auf, ich habe eine Selbstwahrnehmung gerade von so einer Elfe. Ich kann durch die Straßen tanzen, da sind 106 Kilo auf der Waage, aber ich bin wirklich in mir ruhend. Und als ich dieses Video gesehen habe, habe ich gedacht, wer ist dieser fette Typ? Und bin damit gar nicht mehr klargekommen. Und dann kam die Aufnahme mit Lars und dann mit einem seiner Modelle. Und das habe ich jetzt zusammen gewurstelt in dieser Episode. Ich überlege ernsthaft, ob ich da mal ran soll, so selbstversuchmäßig. Aber ich kann mir...
Never meet your idols, heißt es nicht. Never kill your darlings. Ich bin der Typ, der eigentlich gerne im Sakko gesehen werden möchte und im Hemd. Jetzt habe ich heute aus Versehen mal kein Hemd, sonst wirst du mich nur im Hemd erleben. Selbst wenn ich keine Termine habe, habe ich ein Hemd an. Jetzt im Moment habe ich kein Hemd an, weil ich diese Bandage trage und das irgendwie, ich kriege das nicht, die Bandage nicht
unter. Du siehst aber jünger aus, so.
Ja.
Nee, ernst gemeint. Das war jetzt kein Witz.
So, aber das Problem ist jetzt mit diesen beiden kaputten Armen und dem kaputten Fuß jetzt auch noch Sport machen, irgendeinen Sport, um mal so ein bisschen an meinem Gewicht auch zu arbeiten, um ein bisschen, ist halt auch schwierig. Das heißt, das ganze Konglomerat frustriert mich. Im Spiegel will ich mich gar nicht angucken, also Ausziehen vor Fotografen findet nicht statt.
Also, wir müssen jetzt dringend, fürchte ich, weil wir therapieren uns jetzt seit 21 Minuten und 15 Sekunden selbst. Das ist jetzt mal dringend unser Thema hier. Ich habe, Steffen meinte irgendwie, worüber reden wir denn? Und irgendwie habe ich dann spontan bei Instagram mal gefragt, worüber sollen wir denn reden? Und da sind eine ganze Menge Fragen reingekommen. Vielen lieben Dank an jeden Einzelnen. Das Problem ist, dass es zu viele sind, um sie alle vorzulesen. Wir nehmen jetzt einfach mal aus dieser Kiste, die wir hier haben, der Steffen hat ein paar bekommen, ich habe ein paar bekommen und ich soll dem Steffen auch hier und da eine Frage stellen, das mache ich gleich auch und ich glaube, dass da fürs Gespräch ganz spannende Sachen dabei sind. Möchtest du anfangen? Das ist ja Alter vor Schönheit.
Oh, sehr schön. Ja, also ich habe eine Frage vom Hauke hier gerade vor mir und der fragt, wann habt ihr denn realisiert, dass authentisch und offen sein für euch der beste Weg ist? In der Tat merke ich das, lieber Hauke, vielen Dank für diese Frage, weil ich merke, dass ich, gerade wenn ich mit jüngeren Menschen zusammen bin, zusammen arbeite oder irgendwas zusammen mache, dass gerade in unserer heutigen Instagram-Welt es oftmals für viele viel wichtiger ist, wie sie nach außen wirken, statt was sie sind. Also sie tragen teilweise wirklich ein Schutzschild um sich, eine Maske vor sich her, die mir persönlich, wo ich dann überhaupt nichts mit anfangen kann. Und ehrlicherweise habe ich das bei mir auch gehabt, bis ich würde sagen Mitte 30 ungefähr. Also bis zum Burnout habe ich das auch vielleicht ein Stück weit gehabt, weil ich gedacht habe, man nimmt mich nicht ernst. Also das war immer so ein bisschen mein Problem, dass ich gedacht habe, dass man mich nicht ernst nimmt, weil ich so jung bin, weil ich so keine Ahnung bin. Und habe dann gesagt, weißt du, dann kam dieses Burnout, wo du kennst das, wo du sowieso aufklatscht, so, ja, mit dem Gesicht auf dem Beton, im übertragenen Sinne. Und dann wurde es mir irgendwie, war mir der Kraftaufwand, mich irgendwie zu verstellen oder nicht authentisch zu sein oder war mir zu groß. Ja, und dann habe ich es gelassen. Ich habe festgestellt, dass es viel geiler ist und dass dieses offene, authentische, auch Leute kritisieren, auch ehrlich zu Leuten zu sein, viel der einfachere Weg ist, statt den Honig ums Maul zu schmieren, nur um seine Ruhe zu haben. Also ich habe viel mehr intensive, tolle Begegnungen, viel mehr auch bin im Job viel weitergekommen. Man nimmt mich viel ernster, seitdem ich so ein bisschen das abgelegt habe. Ich würde nicht sagen, dass ich die ganze Zeit eine Rolle gespielt habe. Ich war ja früher Musiker, stand auch auf der Bühne. Da spielst du sowieso eine Rolle. Und ähnlich wie du, denn du wirst wahrscheinlich auch gleich nochmal drüber erzählen, auf dem Rettungswagen stand ich auf der Bühne irgendwie über 10 Jahre. Und ich habe mir darin auch gefallen. Und ich habe mitunter die Rolle gespielt des Pianisten, den man mir zugedacht hat. Ne? Also ich war dann halt so der coole Typ im Halbdunkel und das habe ich auch gespielt. Aber ich habe mich eben nicht verletzlich gezeigt oder ich habe versucht, auch der Coole zu sein. Ich hatte auf der Bühne auch immer eine Kippe im Mund und einen Aschenbecher auf dem Klavier und fand das halt irgendwie ganz toll. Ne? Hat mir da echt drin gefallen und so. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich das nicht war.
Ich würde sagen, war es dann doch ein Teil von dir, oder?
Das war auf jeden Fall ein Teil von mir. Aber natürlich ist, wenn du das Publikum vor dir hast, spielst du gerne mit. Mhm. Ja, und du willst natürlich auch, dass sie ihre Show kriegen, die sie erwarten. So. Mhm. Und ich habe in einer Band gespielt. Ich war der Helmut Zerlett. Also Leute, die in meinem Alter sind, die wissen, wer Helmut Zerlett ist. Ich war so ein bisschen der Helmut Zerlett in unserer Band. Und das hat mir unglaublich gefallen. Und ich habe aber gemerkt hinterher irgendwie, dass ich diese Rolle beibehalten habe, auch als ich damals raus bin aus der aktiven Musikerzeit und dass mir das aber zu aufwendig war irgendwann. Also ich würde sagen, so mit meinem Burnout habe ich angefangen, wirklich nur noch auf mich zu hören und nicht mehr so zu versuchen, so zu sein, wie andere von mir erwarten, glaube ich. Und bei dir war es ja so ein bisschen ähnlich, ne? Du warst auf dem Rettungswagen ja auch eher jemand, der das geliebt hat oder dieses Spiel geliebt hat, der Typ zu sein auf dem Rettungswagen.
Nee, gar nicht. Nee, tatsächlich gar nicht. Also ich habe das witzigerweise kürzlich erst besprochen. Bei mir waren es, wenn ich das richtig verstehe, 3 Phasen. Ja. Ich bin als Jugendlicher, nee, als Kind war ich der Arsch vom Dienst und wurde halt sehr viel gemobbt. So, ja. Ich wohnte in der Stadt und war der Sohn von dem Förster. Das war ein großer Lacher in der Stadt. Irgendwann, ich finde das bis heute unfassbar gut, aber das war halt der große Lacher. Und ich hatte nicht so richtig Glück. Ich hatte eine Klassenlehrerin, die über mich gelacht hat vor den Schülern und so. Also ich war schon so der kleine, nein, klein war ich nie, der Junge, ne, da hatte ich auch noch Pickel, dann hatte ich einen riesigen Kopf und noch keinen riesigen Körper. Und dann haben sie alle irgendwie erst immer gesagt, da kommt der Fernseherkopf. Und oh. Und irgendwann kam der Erste und sagte, oh, du hast aber heute schlechten Empfang. Ach nee, sind Pickel. So, also, und ich war tatsächlich sehr, sehr lange so der auf den, also wenn es irgendwo Frust gab, dann hat man den dem Falk gegeben und so. Ja. Dann bin ich irgendwie, ich habe irgendwarum, weil ich eine tolle Clique im Wohngebiet hatte und durch die Försterei hatten wir zwei, also ich habe in drei Orten gewohnt. Ich habe in Rating gewohnt, in Steimel, im Westerwald gewohnt und im Sauerland gewohnt, weil mein Vater an den anderen beiden Orten halt noch ein Häuschen hatte mit Försterei und so. Und an all den anderen Orten war aber alles cool. Und dadurch war ich in der Schule zwar frustriert und traurig, auch sehr viel, bin aber geblieben, wie ich war, weil das ja woanders gut funktioniert hat. Und irgendwann so in der 6., 7., 8. Klasse war ich, 7., 8., so, war ich halt plötzlich cool, aus Versehen, hab's gar nicht gemerkt, ja. Und dann bin ich irgendwann hin, auch so bei den ersten Bieren auch, so mit 13 oder was, und hab gefragt, wieso, was willst du eigentlich von mir? Du hast mich 10 Jahre lang blöd oder 5, so. Und dann kam halt relativ eindeutig raus, dass dann die Leute gemerkt haben, der ist so krass, der wird ständig dafür ausgedacht, wie er drauf ist, aber weil der so bleibt, wie er ist, ist der ganz schön cool, so. Das war meine erste Birne, die mir, also meine erste Glühbirne, die mir aufgegangen ist, wo ich dann mit 18, 19 echt so ein bisschen, nimm das mal im positiven Sinn, so ein Hans Dampf von allen Gassen war. Also ich war nie der Schreihals, der durch die Partys rennt, aber ich kannte halt die Leute und hatte ein echt schönes und auch super abwechslungsreiches soziales Umfeld so. Das war so die erste Glühbirne, die mir aufging. Dann im Rettungsdienst, vielleicht gehe ich da kurz drauf ein, war ich gar nicht, Rolle mochte ich nicht. Also mit so einem Rettungswagen Stadt Düsseldorf, ich hatte immer so eine richtig geile Karre und dann habe ich mir, ich fühlte mich schon auch toll, dann habe ich mir das Rettungsdienst-T-Shirt enger nähen lassen, weil ich schön durchtrainiert war, so völlig idiotisch heutzutage. Was ich aber gar nicht haben konnte, war, wenn wir irgendwo im Studentenviertel standen, an der Ampel oder so, Fenster offen, war ja Sommer und dann reicht einem irgendeiner so eine Handynummer, also ein Mädchen eine Handynummer durchs Fenster oder so.
Ist das passiert?
Ständig. Also oder auf Partys, wenn du da irgendwie einen Einsatz hast oder so, dann hallo und so. Das gab es schon, also nicht ständig, 3-4 Mal hatte ich so eine Situation, dass dann irgendwie oder nachher mal jemand irgendwie gegoogelt hatte, mich irgendwie gefunden hat und angeschrieben hat, du, ich habe dich da gesehen. Vielleicht hat mich mega abgeturnt, weil wenn mich auf der Straße keiner anquatscht, warum soll das mit dem blöden Rettungswagen? Ich meine, den Rettungswagen ja, kann ich nicht mit in die
Bühne. Auf der Bühne haben wir die
Mädels
auch, genau. Aber ja.
So. Aber tatsächlich fand ich das zu der Zeit hart abturnt, muss ich sagen, ganz krass. Also ich habe nie so ein, das hat mich nicht gereizt. Also selbst wenn das noch so hübsch, noch so reizvoll, ich noch so solo war, das habe ich halt irgendwie nicht mitgemacht. Und was dieses Spiel an sich angeht, auch so beim Patienten, da ist ja das Erste, was du lernst, bevor du irgendwas lernst, sicheres Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit.
Das bis heute haben wir das drauf,
als Fotografen. Bis heute haben wir das als Fotografen auch sehr drauf, genau. Das stelle ich immer wieder fest, wenn ich hinter jede Kulisse gucke, bin immer sehr entspannt und glücklich, dass es so ist, wie es ist. Aber ich habe irgendwann gemerkt, okay, hier ist aber eine Grenze erreicht. Also ich weiß genau, noch in meinem Anerkennungsjahr saß ich irgendwann alleine im Rettungswagen, mein Lehrerrettungsassistent, also der Ausbilder, war irgendwie verschwunden, der hat irgendwas anderes gemacht. Wir hatten eine große Katastrophe am See, es waren 2 Kinder ertrunken. Oh. Der Hubschrauber kreiste, die Taucher gingen gerade ins Wasser und ich hatte beide Eltern im Auto. Dann haben sie einen Azubi mit den beiden Eltern in den Rettungswagen gesetzt, pass mal auf. So, jetzt hast du da 2 Eltern, die glauben, dass ihre beiden einzigen Kinder gerade ertrinken. Und ich stand da mit meinen 20 Jahren und war völlig überfordert. Mhm. Und da habe ich überlegt, was machst du denn jetzt? Und habe nach Ausreden, nach Gedanken gesucht und so. Und dann fingen sie aber an, über Funk darüber zu sprechen, dass das alles keinen Sinn mehr hat. Mhm. Und bei mir lief aber das Funkgerät. Die haben ja hinten, gibt es nochmal so ein Funk-Dings. Ja, ne? Ja. Und man konnte da den Lautsprecher nicht ausmachen. Mhm. Und ich habe halt gehustet, ins Kabel aus der Wand gerissen. So. Und dann habe ich halt irgendwann gemerkt, nee, jetzt muss das hier ein bisschen unkonventionell laufen. So. Und dann irgendwann guckt die Frau mich an und sagt, was sollen wir machen? Und ich habe dann gesagt, wissen Sie was? Ich habe keine Ahnung, aber wenn Sie irgendwas brauchen, ich bin da. Es tut mir wahnsinnig leid, aber ich kann Ihnen hier nur helfen, indem ich einfach da bin, wenn Sie irgendwas brauchen, sagen Sie mir Bescheid. Mhm. Ich habe da genauso ein Fragezeichen im Gesicht wie Sie. Und dafür haben die sich, obwohl die nachher die Todesnachricht für beide Kinder bekommen haben, nachher noch bedankt. Und das hat mich auch so ein bisschen, ja, bestätigt in dem Ganzen. Und in der nächsten Ausbaustufe irgendwann hatte ich mal Krebs. Und dann saß ich da im Krankenhaus und hatte 2 Probleme. Jetzt weiß ich nicht, erstens musste der Krankenhausdirektor, wollte unbedingt wissen, was Sache ist. Dann habe ich halt gesagt, ja, ich habe halt Hodenkrebs. Und dann sagen sie es halt, weil am Ende so im Krankenhaus weiß es halt eh jeder. Und damit habe ich 10, 20 Leuten echt geholfen, weil kein Mann traut sich, irgendeinen anderen Mann zu fragen, wie fühlt sich das an, was soll ich denn da machen, wie merke ich denn das oder so. Und dann trauten sie sich aber. Und das war jetzt so retrospektiv betrachtet total schön, was dabei rausgekommen ist. Und es gab nicht eine negative Reaktion. Und das waren alles so diese Erlebnisse. Gehe ich so tief ins Detail? Boah, ich traue mich das. Ich habe das eh schon erzählt neulich. Wenn du dir kurz vorstellst, du hast Hodenkrebs, so unter Männern jetzt, dann muss ja zumindest ein Hoden amputiert werden, der ist weg danach. Mhm. Und dann steht da ein Arzt vor dir mit so einem Gummiball und so einem Band dran und du hast Schmerzen wie blöde und einen Eispack in der Leiste und alles. Und dann sagt er zu dir, wann sollen wir das denn hier implantieren? Und ich sage, was ist das? Ja, so ein, hier so ein...
Ach hier, der, die Prothesenhoden.
So ein Prothesenhoden-Golfball-Dings. Mhm. Und dann habe ich gesagt, gar nicht. Das ist völlig verrückt. Ja, aber Sie müssen wissen, die Männer, sie, also für 80% kriegen irgendwie Depressionen und haben nie wieder sexuelle Erlebnisse und so. Und ich denke, what the fuck? Mhm. Und dann habe ich nachts, ich muss mich hiermit echt entschuldigen, der, die eine oder andere hört bestimmt noch zu. Ich habe meinen gesamten Freundeskreis nachts angeschrieben, also auch Arbeitskolleginnen und so, wo ich dachte, das darf ich machen. Und habe die ganz direkt gefragt. Ich habe gesagt, es tut mir total leid, wenn du es richtig schlimm findest, mach das Ding zu und du versuch mir irgendwie nicht böse zu sein. Ich sitze im Krankenhaus, der Arzt macht mich hier bescheuert. Ich finde, ich brauche sowas nicht. Braucht ein Mann sowas? Mhm. Und habe mir dann als junger Mann einfach so Antworten geholt. Und das, also authentischer geht ja halt nicht so richtig. Mhm. Ne? Und immer, wenn ich das auf die harte Tour gemacht habe, hat es mir so unfassbar viel geholfen. Mhm. Und was, ich meine, wir labern hier auch total offen über diese Dinge und ich stelle halt fest, dass mir das hilft, wenn ich es von anderen bekomme. Mhm. Und deswegen gebe ich das gerne weiter. Das hilft im Leben mega.
Total, ja. Also man kriegt mehr, als man glaubt zu geben, glaube ich. Also insgesamt habe ich da auch immer nur gute Rückmeldungen gekriegt.
Total, dafür. Ja. Total.
Ich merke auch, dass ich gerade im Umgang mit dem Kunden, ich habe da manchmal, wenn ich das beobachte, bei anderen, die kriegen eine Frage gestellt, sage ich mal, andere Fotografen am Set oder sowas. Und wenn die das nicht wissen oder nicht beantworten können, dann suchen sie irgendwie so nach Ersatzhandlungen, ja, statt zu sagen, weiß ich nicht, kann ich nicht. Genau. Oder so. Ne? Genau. Ich bin mittlerweile so, dass ich sage, finden wir bestimmt eine Lösung. Ich habe gerade keine parat, aber lass mich mal drüber nachdenken. Genau. Also ich sage dann auch einfach, wenn ich eine Sache nicht weiß. Aber ich weiß, dass ich eine Lösung finde, irgendwie. Natürlich, ich kenne genug Leute, die ich anrufen kann oder sowas, fragen kann.
Genau.
Also das ist wirklich eine der wichtigsten Lehren in meinem Leben. Wenn du eine Sache nicht weißt, frag jemanden, der das weiß und dann weißt du es auch.
Und geh damit halt auch offen um. Ne? Ja, das macht halt auch einen guten Arzt aus übrigens, wenn wir das jetzt gerade so haben. Ne? Ein Arzt, der dir über 10 Jahre vermittelt, dass er immer eine Antwort hat, den würde ich sofort wechseln.
Ja.
Ein Arzt, der dir schon mal sagt, boah, ich rufe sie gleich mal zurück, ich muss das gleich mal in Erfahrung bringen. Ja. Ich habe da vielleicht einen Studienkollegen, der hat sich da in die Richtung spezialisiert und dann melde ich mich bei ihnen und so. Das ist für mich ein Mann, der einen Arsch in der Hose hat und tatsächlich dann auch dir halt weiterhelfen kann. Ne? Ja. Mega, schöne Frage.
Ja, finde ich gut.
Was hast du? Ja. Ich muss mal hier mein Handy entsperren. Ich durfte ja keinen Notizzettel machen. Der ist mir zu nah. Ja, da interessiert mich so ein bisschen, wie du das siehst. Da bin ich ein bisschen gespannt. Der Martin Rostock 1981 fragt, habt ihr trotz eurer Erfahrung manchmal Zweifel, ob ihr, in Anführungsstrichen geschrieben, gut genug für einen Auftrag seid?
Mittlerweile würde ich sagen, nein. Mittlerweile bin ich so fest, habe ich so ein hohes Grundwissen und so viel Erfahrung, dass ich mir alles, also in meinem Jobbereich, zutrauen würde. Ich glaube nicht, dass ich fotografisch irgendwie noch an eine Grenze kommen könnte, fotografisch technisch. Ich bin auch mental, glaube ich, so weit, dass ich auch sowas wie hier 30 Porträts am Stück irgendwie gut wuppen kann und noch 2 Coachings nebenbei. Mhm. Das war mal anders. Also ich habe durchaus Zeiten gehabt, wo der Kunde in mir mehr gesehen hat, als ich mir in mir gesehen habe. Mhm. Also das habe damals, aber ich habe mich ja auch hin und wieder mal coachen lassen, hat mein Coach mir gesagt damals, das ist aber die beste Voraussetzung dafür weiterzukommen. Wenn dein Kunde das in dir sieht, dann kannst du das auch. Mhm. Ja? Mhm. Und auch da bringst du dir bei oder wenn du es nicht kannst, dann hol dir einen, der es kann. Ich weiß noch, dass ich bei meinem ersten, ich kriegte einen Auftrag für eine Kanzlei und zwar so Porträts zu machen. Mhm. Und zwar hatten die mir so ein Moodboard geschickt, wie sie es gerne hätten. Und ich habe gedacht, oh Gott, dieses Licht, das kriege ich nie gesetzt. Also ich konnte zwar blitzen so ein bisschen, aber ich wusste nicht, was sind das für Softboxen, wie sieht das aus und so. Und ich habe die wollten aber schon ziemlich genau diesen Look haben. Und ich habe damals einfach einen erfahrenen Fotografen gemietet und hab mir den geholt sozusagen, habe den als Lichtassistent gebucht, habe ihn gefragt, was nimmst du? Also das Budget, sag ich mal, war auch relativ gut, sodass ich das konnte. Dann habe ich zwar nicht so viel verdient an dem Job, aber ich konnte es danach auch.
Voll geil.
Ne? Also ja. Ich habe den dann wirklich und hab gefragt, ist das okay für dich, dass ich da fotografiere und der Kunde sieht das in mir, aber du müsstest nur Licht setzen. Das ist ja überhaupt kein volles Ding. Und das mache ich mittlerweile übrigens auch selbst. Also ich habe jetzt durch meine Workshops und Masterclasses auch ein großes Netzwerk an Leuten, denen ich immer gesagt habe, wenn du nicht weiterkommst, rufst du mich an, du kannst mich buchen für sowas, ich komme vorbei, ich kann dir das alles einrichten, du machst den Job, ist mir scheißegal, aber ich bin ja genauso buchbar wie jeder andere auch, sozusagen. Und mir ist es egal, ob ich da jetzt im Rampenlicht stehe oder mein Name drunter steht oder nicht. Also von daher, ja, das ist eigentlich der beste Weg, vorwärts zu kommen. Wenn du jemanden hast, der mehr in dir sieht als du selbst, dann machst du alles richtig, weil das ist nämlich eigentlich der Schlüssel. Dein Auftreten und dein Selbstverständnis und dein so, ja, dass du so auftrittst, dass dein Kunde in dir das Vertrauen hat, in dich das Vertrauen, in dir das Vertrauen sieht, dass du den Job erledigst, dann hast du alles richtig gemacht. Ob du es technisch kannst, ist gar nicht mehr relevant, weil das kannst du dir holen. Aber viel, viel wichtiger ist, dass man in dir, dass man dir das zutraut. Das ist der wichtigere Part.
Total spannend. Kann ich gar nicht auf gleicher Ebene mitsprechen, weil ich natürlich ganz andere Sachen gemacht habe. Ne? Du bist viel weiter rausgeschwommen schon. Ne? Ich bin jetzt seit der Jahrtausendwende geben Menschen mehr Aufträge. Nein, stimmt nicht ganz, 2004 oder so. Das sind in der Regel entweder Hochzeiten, Taufen und so ein Kram, was ich nicht negativ besprechen möchte, aber ich mag das sehr. Und so verrückte Sachen, so emotionales Zeug, ne? Immer schon. Und das freut mich mega, dass das jetzt wieder mehr wird. Können wir mal zusammen Fotos machen gehen? Ich kann mich nicht mehr sehen und so. Also solche Fragen kommen tatsächlich auch schon länger, als dass ich damit nach draußen gehe. Also auch so während meiner Zeit in der Psychiatriepflege und so, wenn wir so ins Gespräch kamen, war das was ich immer wieder hatte. Das genieße ich mega, ist meistens nicht das, was das große Geld bringt, aber da trauen sich viele nicht rein. Das kann ich super gut. Also das mag ich auch super, auch so in emotionalen Ausnahmesituationen. Ich habe Beerdigungen fotografiert mit dem Wunsch der Trauernden, wirklich diese Trauer aufzunehmen. Und da musst du aber auch aushalten, dass die Hochzeitsgesellschaft glaubt, du hast sie nicht mehr alle, weil du mit einem Teleobjektiv oder mit einem zumindest relativ langen Porträtobjektiv auf weinende Menschen fotografierst. Dir selber kommen die Tränen. Mit so Sachen habe ich spannenderweise nicht so viel Probleme. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, was gar nicht mehr geht, mache ich nicht mehr. Also für eine Taufe musst du mir inzwischen 1.000 Euro bezahlen oder mehr, auch wenn es nur eine Stunde auf zwei dauert, weil mich eine Taufe völlig verrückt macht. Ich weiß nicht warum. Ist so ein fotografisches Ding. Ich krieg's da nicht hin. Ich bin da einfach so schlecht. Da kann auch jeder. Also ich sage den Leuten auch, sorry, wenn ihr mich für eine Taufe bucht, das kann auch jeder andere fotografieren. Das verstehe ich nicht, warum das so ist. Keine Ahnung, wo ich ins Schleudern gerate und was auch noch nie mein Metier war. Jetzt gerade fange ich an, mich mit dem Thema Ausleuchtung mehr zu beschäftigen. Ich habe es mal eine Zeit lang gemacht im Studio, das ist aber über 10 Jahre her. Das würde mich jetzt doch ins Schleudern bringen. Ja. Da würde ich das annehmen? Wenn es so ein richtig großes, weiß ich nicht, vielleicht würde ich dich anrufen und keine Ahnung, was irgendwie mir da Hilfe holen. Ich habe im Thomas Jones da ja auch einen, der da relativ gut im Thema ist, aber wenn so ganz artfremde Sachen kommen, ich lasse das sacken und spreche mit den Leuten, was sie genau wollen. Und wenn wir das beide trotzdem sehen, habe ich da schon Bock drauf. Ja. Aber auch da, dann bin ich auch wieder authentisch. Also die hören von mir unter Umständen, finde ich geil, habe ich noch nie gemacht. Ja, so, das ist
letztlich geht dem ja immer ein Prozess voraus. Das heißt, der Kunde, der Potenzielle, der sieht ja dein Portfolio, guckt sich das an und denkt sich, oh ja, der kann das. So, aufgrund deines Portfolios. So, und dann gehst du hin und sagst, jo, mache ich, hier ist mein Preis. Und wie gesagt, wenn es da Dinge gibt, die du vielleicht nicht kannst, dann holst du dir einen, der das kann, oder du fragst einen, der das kann. Aber ich würd sagen, das ist ja alles kein Hexenwerk. Also gutes, ich glaube, also gerade in der Fotografie ist ja nicht die Technik das Problem, sondern die Psychologie. Dein Auftreten ist das, was gute Fotos macht, dein Auftreten, weil du fotografierst immer nur die Reaktion auf dich. Du fotografierst nie den Menschen, so wie er ist, sondern du fotografierst seine Reaktion auf dich, wie du ihm Hallo gesagt hast, wie er reingekommen ist, wie du aussiehst, wie du angezogen bist, was du beim Friseur sind deine Fingernägel gemacht, bist du rasiert, wie ist deine Stimme, ist die brüchig, ist die weich, ist die fest, machst du eine Ansage?
Hast du ein Standing.
Ja, so. Genau, ja. Das ist das, wie dich jemand anguckt. Und das ist auch der Zauber, den ein Peter Lindberg, der den netten Onkel immer gemacht hat, ein Karl Lagerfeld, ja, der auch ein ganz anderes Auftreten hat, und sehr guter Fotograf ist übrigens. Mhm. Und wenn du dir die großen Fotografen anguckst und die mal triffst, dann wirst du immer sehen, die haben ein faszinierendes Standing, eine unglaubliche Aura, ein unglaubliches Charisma. Es gibt einen der wichtigsten Sätze von einem ganz bekannten italienischen Fotografen, der, oh, wie heißt er, der die Benetton-Kampagne gemacht hat mit B.
P oder B?
B. Weiß ich nicht. Der sagt, um ein charismatisches Porträt zu machen, musst du selber Charisma haben. So. Und das ist, da ist unglaublich viel Wahrheit
drin. Du Steffen, ich habe keine Angst, wenn morgen Udo Lindenberg, Max Giesinger, scheißegal, ich mache immer den Witz, dass ich mit Moses Pelham fotografieren will, der Mann redet nicht mit mir, ich habe schon ein paar Mal versucht, bis jetzt nicht. Wenn die morgen kommen und sagen, oder wir nehmen auch die, natürlich die weibliche Liga mit rein, dann muss ich natürlich, da habe ich natürlich irgendwie Erfolgsdruck, das ist aber, glaube ich, also ohne das geht halt gar nichts. Aber habe ich keinen Schmerz mit. Wenn morgen aber der, was weiß ich was, Laden um die Ecke, ich habe jetzt gerade nicht aufgepasst, was haben wir für Läden um die Ecke, irgend so ein Möbelgeschäft kommt und sagt, wir brauchen hier perfekt ausgeleuchtet dieses Wohnzimmer-Set und da ist irgendwie ein krudes Licht und so, da hätte ich mehr Angst vor, als mit Moses Pelham abhängen und mit dem halt Bilder machen. So. Und das ist so, da, also die Technik ist tatsächlich das, was mich dann auch blockiert. Nicht, weil ich, wahrscheinlich, wenn ich muss, kann ich es immer. Ja? Ich hole immer meine Freunde zur Hilfe, wenn ich eine Fehlermeldung am Rechner oder am Auto irgendwas habe. Wenn ich dann den Campingmuster stehen habe, baue ich ihn selber aus. Also am Ende geht's dann. Ne? Mhm. Aber die Mauer, über die ich steigen muss, ist, wenn ich jetzt hier dieses geile Studio sehe, höher, als wenn wir uns in diese Ecke sitzen, in der wir gerade abhängen und hier die Bilder machen. Hier habe ich keinen Schmerz. Von mir aus machen wir am Licht nichts mehr und ich muss damit umgehen, was wir gerade haben. Geil.
Aber von Technik aber bin ich so ein bisschen... Das hast du gelernt und Technik lernst du auch, je öfter du sie einsetzen musst. Also das ist einfach, irgendwann fängst du klein an, hast einen kleinen Blitz, dann merkst du, ach, der reicht nicht. Dann kaufst du den größeren, dann hast du den größeren, dann merkst du, ach, den kannst du nicht runterschrauben. Dann merkst du, dass die eigentlich der Blitz geil war, aber nur die Softbox scheiße. So arbeitest du dich dann vor, bis du irgendwann mal merkst, ah ja, jetzt habe ich alles, jetzt habe ich den guten Blitz. Und du kannst dir einen teuren Look kaufen, ist wirklich so. Also ich habe... Ja. Ich habe immer jedes Mal, wenn ich irgendwie auf so einen chinesischen Kröckelkram gesetzt habe, habe ich geloost. Und ich habe Blitze mit Broncolor. Da kannst du machen, was du willst. Du kannst mit diesem Para 88 kein schlechtes Licht leuchten. Das geht gar nicht. Den kannst du, egal wo du das Ding hindrehst, es wird ein gutes
Bild. Mein Ding ist halt fotografisch gerade. Ich versuche gerade hart mich von der Leine. Den muss ich jetzt ein bisschen aufpassen, weil ich benutze das gerade ständig, weil es mir auch tatsächlich gut tut, mich von der Leine zu lassen. Dieses Bild benutze ich gerade viel. Weil ich, wenn ich alte Fotografien anschaue, das sind geile Porträts, das ist alles cool, aber ich war immer sehr konservativ, spießig, geradlinig, straight. Hab das ja auch, also eine Zeit lang im Leben dachte ich, das wäre wichtig, besonders straight zu sein und so. Und wenn ich jetzt, wir haben da noch ein Buch liegen, was wir gleich mal besprechen, das passt so ein bisschen auch dazu. Ich würde mich gerne viel mehr von der Leine lassen. Und in diesem Setting, wie wir jetzt hier mit einer Flasche Bier sitzen, mit dem Ledersofa und so, du ja.
Leitungswasser.
Und das finde ich gerade tatsächlich eine Spur spannender. Wirklich so in diesen, ja, etwas hemmungsloseren, echten Scheiß zu gehen. Ja. Aber ich möchte das da auch nicht zu sehr konzeptionieren. Das Schlimmste für mich ist, dass ich fast immer, wenn ich einen Fotografen finde, der so einen geilen Scheiß macht, 5 Tage konzeptioniert hat, sie haben gar kein Bier getrunken. Da kriege ich erst recht einen Affen, weil ich irgendwie meiner Romantik noch mir wünsche, wir können jetzt hier die Blume wegstellen, weil sie farblich nicht passt, dafür was anderes hinstellen, das können wir auch stundenlang machen, aber dann will ich das Bier mit dir trinken, wenn ich dich in der Phase fotografieren möchte. Davon gibt es nicht so viele, stelle ich immer wieder fest. Das finde ich schade.
Ja, da fehlt der Mut, ne?
Also aber das geht jetzt, doch, oder? Was hast du denn dazu? Jetzt stelle ich mal eine Frage.
Ich hatte jetzt hier gerade in dem Coaching, was ich heute Nachmittag hatte, war auch jemand, der eigentlich immer von der Angst getrieben war, etwas Falsches zu fotografieren oder in der Reportage nicht abliefern zu können. Der hat einfach von jedem immer ein Foto gemacht, Hauptsache er hat es gemacht. Und ich sage aber, wenn ich mir diese Reportage angucke, ist die total unspannend. Also das, was du da fotografierst, die sieht aus wie die Handyfotos der Teilnehmer der Konferenz, aber nicht wie ein Fotograf, der gebucht wurde. Und er sagte, ja, ich wollte den draufkriegen und den. Und ich habe, warum war das denn, hat das der Kunde gewünscht? Nee, eigentlich nicht. Ja. Mach doch lieber spannende Fotos, die Stimmung einfangen, statt irgendwie versuchen, jeden draufzukriegen. Und dann lieber gib nur 400 ab, die geil sind, statt 800, wo 700 irgendwie so eine Notlüge sind.
Genau, super geil, das ist auch so ein bisschen, gerade bei den Hochzeitsfotografen, Ich versuche den Paaren zu erklären, dass ich nicht unbedingt jeden versuche drauf zu bekommen, was dann zu so einer Liste wird, ja, wenn sie mir die Tante Erna oder den Onkel, was auch immer, haben wollen, weil der kommt aus Kanada oder ihr geht's nicht gut und sie ist schon älter oder was auch immer. Da gibt's ja so Sachen einfach, da möchte man ein Bild haben.
Dafür ist ein Fotobooth da.
Ja, aber die zwei, drei oder vier, die kein Problem. Und wenn ich mich um die extra kümmere in so einer 70- oder 100-Personen-Gesellschaft, dann kann ich da auch ein paar geile Fotos von denen machen. Aber ich habe denen gesagt, ich fotografiere das, was ihr mir bietet, eure Gesellschaft mir bietet und das, was ich gerade mitbekommen bin. Wenn ich am Klo bin, bin ich am Klo. Ja, die Trauzeugen oder wer auch immer gerade die Orga hat, ist da mit mir eng im Gespräch. Aber es ist einfach so, dass ich es viel wichtiger finde, ein geiles Foto zu machen als die Vollständigkeit. Und ich kenne sehr viele Hochzeitsfotografen, die so sehr strichlistenaffin, das muss man aber liefern, dann ist das aber keine gute Reportage. Ich meine, gut, beim Ringtausch jetzt die Kamera fallen zu lassen, ist vielleicht nicht so geil, aber selbst das würde mich jetzt nicht zu Tode schockieren. Mhm. Ja, schön, das zu hören, Steffen. Ich gucke gerade mal, du warst zuletzt, ne? Nee, ich war zuletzt, du bist dran.
Steffen. Ich bin dran.
Du bist dran. Warte mal, dann muss ich nochmal stellen. Das ist ein witziges Ping-Pong, das müssen wir ein paar Monate mal machen, das macht Spaß.
So, dann habe ich hier noch eine Frage von... Ja, das ist so eine Inspirationsfrage, ne, von der Dorothea. Welche Bücher, Podcasts haben euch zum Thema Persönlichkeitsentwicklung, Liebe und Beziehung weitergebracht? Ich will mal damit anfangen, dass ich überhaupt zu dem Thema gekommen bin über einen Typen, der nennt sich Jesh the Rocks. Mhm. Also das Thema war für mich nie irgendwie wirklich ein Thema, bis ich Jesh the Rocks auf der Bühne erlebt habe. Und ich habe jeden Satz war für mich eine warme, weiche Ohrfeige. Also so eine, wo ich dachte, also der so in allem, was er sagte, so recht hatte und mich so, also so mit offenem Mund hinterlassen hatte. Ich hatte nach anderthalb Stunden dem zuzuhören Tränen in den Augen und konnte es nicht glauben, was der mit mir gemacht hat. Das war wirklich so der erste, wo ich dachte, oh wow, das ist... Ja, das war total faszinierend. Und der hat so ein bisschen die Tür aufgemacht dafür. Mhm. Und natürlich, wenn du keine Ahnung hast, gerade in der Persönlichkeitsentwicklung, da frisch reinkommst, dann triffst du erstmal auf die am lautesten sind. Und die Namen brauchen wir gar nicht nennen, die ploppen alle auf. Ich würde lieber über diese Überraschungen sprechen, die mir auf dem Weg passiert sind, die vielleicht noch nicht jeder kennt. Der Jesh the Rocks ist einer. Ich habe auch ganz viel gelernt von, man möge es mir verzeihen, Paul Ripke.
Der, warum verzeihen?
Naja, weil er jetzt im Grunde ja, was Mindset angeht, nicht dafür bekannt ist, dass sich selbst zu finden oder zur Ruhe zu kommen, sondern er kommt ja, wenn du ihn jetzt anguckst, vermarktet er seine Klamotten und du fragst dich, wo ist denn jetzt gerade der Benefit für mich. Ich lernte ihn aber kennen in einer Phase, wo er fotografisch auch irgendwie nach vorne kommen wollte und er hat mir unglaublich viel, ohne das zu wissen oder zu wollen, beigebracht, also nachzufassen, zufrieden zu sein, nicht zufrieden zu sein in bestimmten Situationen. Er ist für mich so ein bisschen so ein innerer Berater geworden, weil ich oftmals gefragt habe, was würde Paul jetzt dazu sagen?
Was würde Paul durch, ich kann mich erinnern.
Genau. Ja. Und das Problem ist halt wirklich, wenn ich jetzt sage, ja, eigentlich muss ich zugeben, dass Paul echt eine große Hilfe war, dass Leute immer die Augenbrauen hochziehen und sagen, wie der? Echt? Und dazu, und ich sag mal so, das ist so, wo man es nicht erwartet bei Paul. Also gerade, ich sag mal jetzt die erste Staffel von Alle Wege führen nach Rom. Ich meine jetzt nicht die laufende Podcast-Geschichte, wo es nur noch um Produkte und Dings geht, da kann ich nicht so viel mit anfangen, habe ich auch nicht mehr weiter reingehört. Aber die allererste Staffel, die muss man vielleicht auch nochmal, gibt es die irgendwo auf YouTube, die ist unglaublich spannend. Also die allererste Staffel, die gemacht haben, die beiden.
Sind nicht mehr, ne?
Die haben sie runtergenommen, aber jemand anders hat die, glaube ich, runtergeladen. Okay. Oder YouTube wieder hochgeladen. Die war unglaublich spannend. Und nach wie vor bin ich Paul unglaublich dankbar. Und einmal im Jahr oder so telefonieren wir auch noch. Mhm. Ich kann ihm gar nicht dankbar genug sein. Und dann als drittes möchte ich mal nennen, dass, auch wenn das vielleicht alles im Ohren raushängt, ich habe ganz viel von Politikern gelernt. Stoisch, ich will da jetzt vielleicht auch ein bisschen mal den Politiker nennen, den ich jetzt seit drei Jahren begleite, Paul Ziemiak, der unbeirrt seinen Weg geht, also unbeirrt sich von diesem ganzen Geschrei überhaupt nicht tangieren lässt, der sich wahnsinnig viel Fachwissen drauf tut, wo andere längst schlafen, wo andere morgens ausschlafen oder früh ins Bett gehen, lernt der, liest der, beliest sich, holt sich Meinung ein. Der hat mich, der beeindruckt mich wirklich, weil er sich wirklich von ganz vielen Leuten Impulse holt, auch eine Einschätzung holt, auch bereit ist, von der eigenen Einschätzung vielleicht abzurücken, wenn andere Argumente klüger sind. Mhm. Und was mich so beeindruckt ist, er hat halt wirklich viel, viel Ohrfeigen auch gekriegt, auch als ich dabei war für Rezo und sowas. Und er hat sich nicht beirren lassen. Und er ist wirklich, er geht seinen Weg. Und das ist auch das, was man bei der Kanzlerin ja zum Beispiel sieht. Also was ist die schon beschimpft worden? Sie kommt, macht ihren Job und den macht sie gut. So. Und sie geht gar nicht auf dieses ganze Geschrei ein. Mhm. Das ist noch so eine Sache, wo ich noch im Lernprozess bin, nämlich nicht auf dieses Geschrei einzugehen, sondern das einfach zu ignorieren und mein eigenes Ding zu machen, meinen eigenen Weg zu hören. Also wir haben, Dauergäste hier im Podcast werden das ja immer mal zwischen den Zeilen hören, dass wir uns so ein bisschen die Wunden lecken und über so ein paar Zuschriften ärgern. Das muss ich noch ein bisschen lernen. Ja, aber das ist so, würde ich sagen, das sind so meine drei vielleicht unbekannten inneren Berater, innere und äußere Berater. Ja. Wie ist bei dir?
Tja, mit den Unbekannten habe ich tatsächlich nur eine, die wirklich wahrscheinlich so gut wie keiner kennt. Liebe Partnerschaft war dabei, oder?
Ja.
Kennst du Paulo Coelho? Von dem
schon ja, klar.
Also kennst du ihn?
Genau.
Also,
alles gelesen.
Brida hat mich hart beeindruckt.
Ja.
Und ich musste Brida aber viermal weglegen, bevor ich es wirklich dann gelesen habe, weil das war auch das erste Buch von ihm und es wirkt ja schon, wenn man so ungeübt ist mit Paulo Coelho, ist es so ein Buch, wo du denkst, was jetzt hier Sonnen, Mond, Tradition, Wald, was ist jetzt hier los? Und dann in der richtigen Situation habe ich es dann zum vierten Mal aus dem Schrank genommen. Und dann durchgelesen und habe dann, das war mein Einstieg in diese Paulo Coelho-Welt. Und das ist so einer, der so viel bewegt hat mit seinen Worten, mit seiner so vielseitigen Art, auch mit den Dingen umzugehen. Er ist zum Beispiel so gut wie nie wirklich anklagend, auch wenn dann die Dinge mal nicht so laufen, wie sie sollen. Und so, also können wir eine Stunde drüber reden. Und in Brida geht es ja um diesen Gedanken des anderen Teils. Die Loslösung und diese ganz differenzierte Sichtweise auf Liebe. Was ist jetzt Liebe? Ist Liebe nur für dich die Caro und für mich die Farina? Steht zwischen uns auch Liebe? Wenn ich gerade jemanden auf der Straße vorgelassen habe, ist da vielleicht auch ein Stück Liebe mit drin? Also der hat so ganz schöne Gedanken, die mir im Leben wirklich weitergeholfen haben.
Ist dieses Brida auch dein Lieblingsbuch von ihm? Ja, ich habe jetzt gerade hier parallel seine Bücher aufgemacht.
Also ich habe drei. Brida hat mich halt beeindruckt. Mhm. 11 Minuten fand ich richtig gut, weil es einfach ein Thema anfasst, was viele Leute sich nicht trauen. Hat mich mega fasziniert. Und die Kurzgeschichten, sei wie ein Fluss, der still die Nacht durchströmt. Ach. Das sind so die drei, die mich wirklich angefasst haben. Aber ich habe sie fast alle leiden können. Also ich habe noch keins vor Ärgern weggelegt.
Also bei mir war es in der Tat der Alchemist. Ich kann
ja, auch
also,
schön.
Ich fand den Alchemist und anschließend die Schriften von Accra unglaublich gut, die beiden. Also die waren, weil die so ein bisschen subtil waren, auch gerade beim Alchemisten dieses Zitat, wenn du etwas willst und du liebst das, was du willst, dann das ganze Universum wird hinter dir stehen und dir helfen. Mhm. Das trägt mich immer noch.
Der hat unglaublich viel Energie. Der hat so viel Energie in dem, was er da schreibt. Und weltweit, das finde ich halt geil. Ich stehe in Mexiko an so einem kleinen Strand, wo jemand seinen Kram verkauft und du findest überall auf den Steinen dort, findest du auch 100 Kilometer weiter nochmal immer so Zitate von Paulo Coelho und so. Und das finde ich halt mega magisch, in wie vielen Ländern ich schon Coelho-Zitate gefunden habe. Das ist, der bewegt die Welt. Also ich bin ein Fan, muss man sagen. Ne?
Natürlich werden jetzt eingefleischte oder ich sage jetzt mal, Leute, die sich in der Persönlichkeitsentwicklung schon sehr weit nach vorne gearbeitet haben, viele lächeln über Coelho und sagen, ja, das ist ja der Meister der seichten Kunst, das ist so ein bisschen...
Ja, was mir gerade bewegt.
Das wollte ich gerade sagen, es kommt immer darauf an, ob es einen bewegt, ob es einen was bringt und ob es... als Buchtipp vielleicht auch nochmal... Ganz am Anfang, als ich noch nicht so tief, also als ich noch nicht so mit Coelho und das Ganze noch nicht so subtil gesehen habe, gab es ein Buch von Alexander Hoffmann, ich glaube, das habe ich schon mal gesagt, mit dem Elefant durch die Wand oder irgend so ein Quatsch. Mhm. Da habe ich gedacht, das hat mir der Alexander Hoffmann selber geschickt, weil ihm einer erzählt hat, das musst du mal dem Steffen schicken. Und der ist, was ich damals nicht wusste, relativ groß in dem Business. Mhm. Und ich habe das Buch, weil das Cover so dermaßen hässlich und scheiße ist, nicht angefasst. Weil ich dachte, da stand auch noch so, Spiegel-Bestseller oben, Aufkleber drauf. Mhm. Und aber eine Widmung von ihm. So, lieber Steffen, ich würde mich freuen und so. Und ich dachte, oh nee, das guckst du nicht an. Und irgendwann liege ich im Garten und sehe dieses Buch immer noch bei mir auf der Kommode und denke, aber weißt du was, komm, ich nehme es mal mit. Und ich habe es in einem Rutsch durchgelesen. Mhm. Das ist so schnell geschrieben, so auf den Punkt, in einer flotten Sprache. Also ich sag mal so, das ist für nicht für Leute, die in meinem Alter sind, 50, sondern eher für Leute, die so in den 30ern, 40ern, also in den 30ern, sage ich jetzt mal, sind, ist das. Es ist unglaublich schnell verständlich, es schwurbelt nicht, es kommt auf den Punkt. Mhm. Ich fand es wirklich für einen Einstieg, also Leute, die jetzt sagen, ach, das ist mir dieses ganze Thema, das ist mir zu schwer, das ist mir zu kompliziert, da ist mir zu viel durch die Blume gedacht und so, der sollte sich Alexander Hoffmann mit dem Elefant durch die Wand gehen.
Ja, und die es in der Schule gehasst haben, sollten sich Homo Faber nochmal nehmen. Ja. Ich weiß nicht, ob du den, ja. Also das ist für mich auch so ein Ding, das hassen irgendwie alle Menschen. Und wenn sie dann irgendwie eine 3 oder eine 4 vorne stehen haben, lesen das nochmal. Gerade wenn man vorher noch nichts anderes in die Richtung gemacht hat, das ist ja ein ganz leichter Hinweis, irgendwie, der dann so in der Handlung versteckt ist. Finde ich richtig geil. Aber lass mal kurz, du hast gerade ja gesagt, oder du warst gerade nah dran, dich zu entschuldigen, dass wir Paulo Coelho genannt haben.
Gar nicht.
Du hast das ist halt nicht cool so richtig, ne? Nicht so richtig cool.
Naja, also weißt du, für die super Intellektuellen, die ziehen dann die Augenbrauen hoch und sagen, ja, cool. Jo.
Das ist naja, so, also.
Als wenn du sagst, ja, ich höre gerne Klassik, was denn Mozart?
Also ich bin ja, wenn Intelligenz sexy ist, hilf mir mal, siehst du, bin ich schon wieder nicht schlau genug für.
Steffen, wenn Intelligenz sexy ist?
Ja, ich bin mir noch nicht so sicher, aber. jetzt fällt es mir nicht ein. Naja, egal, du weißt, glaube ich, was ich meine. Ne? Ich stehe ja unglaublich darauf, wenn die Leute auch schlauer sind als ich, weil ich dann, das finde ich halt super. Ne? Und dennoch stehe ich halt dazu, wenn mir irgendjemand zur rechten Zeit die Hand gehalten hat. Ne? Und das kann manchmal ein Taxifahrer sein oder so. Zwei, über die viele Leute urteilen, und ich kann das nicht ertragen, weil mir haben sie halt gut geholfen. Ich habe die allererste Episode damals von Laura Marlina Seiler gehört. Kennst du die?
Nein.
Happy, Holy and Confident. Konzeptioniert vermutlich eher für die Mädchen. Und Laura Marlina Seiler ist die alte Musik, wie nennt sie das? Assistentin, Coachin, was auch immer.
Management.
Genau, ja, so. Das Musikmanagement von Bushido hat sie gemacht. Und dann ist sie mit Mitte, Ende 20, ist sie eine Coaching-Ausbildung gekommen. Und dann ging diese Welle auch gerade aus den USA zu uns. Und sie ist genau im rechten Moment gekommen und hat noch in dieser Ausbildung befindlich, ich meine, sie war noch nicht mal fertig, einen Podcast angefangen, wo du wirklich so gehört hast, Mikrofon. Hallo. Hallo, ich bin die Laura. Und die erste Episode und die zweite Episode habe ich damals so irgendwie gefangen in einer Zeit, in der es mir auch echt nicht cool ging. Und ich das alles auch schon verdrängt hatte. Das war so eine Zeit, wo ich durch die Straßen gelaufen bin und gar nicht mehr gesehen habe, dass da Geschäfte sind. Das waren alles so Eiskanäle, so weißt du, wo dann einfach nur noch irgendwie der Fokus auf irgendein Problem lag. Und wenn uns jemand zuhört, der sich noch nicht wirklich inhaltlich beschäftigt hat, die hat da, weiß ich nicht, viele hundert Episoden inzwischen draußen, Millionen von Hörern, ganz nach vorne scrollen und versuchen, die ersten Episoden nochmal zu finden. Die ersten 3, 4, 8, 12, 15 Episoden. Da hat sie wirklich auch super spannende Gäste, macht aber auch alleine ganz viel Thema, erzählt gerne mal eine Geschichte. Die hat mir in der Scheißzeit echt gut geholfen, bin ich wirklich dankbar drum. Und jetzt wird es ganz hart für manche, Matthew Mockridge. Kennen Sie den?
Ja.
Matthew Mockridge ist eigentlich, und das sagt er heute selber, in der Zeit, in der ich das Buch gelesen habe, mehr auf dem Trip gewesen, damit Geld zu verdienen.
Das ist so, dass bei mir gerade aufploppt. Weil ich so ein bisschen.
Deswegen habe ich den genau genommen. Ne? Also es war halt so, bevor ich überhaupt mit dem ganzen Kram nach draußen gegangen bin. Ich habe meine Hochzeiten fotografiert. Ich habe meine so aus der Psychiatriepflege die Kollegen, wenn die mal so sagen, oh, geht mir gerade nicht so gut, können wir mal fotografieren. So Sachen habe ich alles gemacht, auch schon zu der Zeit. Und ich bekam unfassbar Lust auf Podcast so und hatte ja in der Phase vorher auch so gemerkt, so Inhalte. haben mich wahnsinnig weitergebracht, vielleicht kann ich was zurückgeben, so. Und in der Phase sind wir das erste Mal, jetzt muss ich mich gleich wieder schlagen, aufs Schiff gegangen. Und das erzähle ich jetzt nicht wieder im Detail, das war halt, ich war aus Versehen auf dem Schiff. Und dann hatte ich dieses Buch, Dein nächstes großes Ding, was ja im Prinzip hardcore darauf ausgelegt ist, trau dich, mach einfach. Und inhaltlich, naja, also ich wollte nie so eine, was hat er für Partys gemacht, so Goa-Partys oder so, hat mich inhaltlich alles nicht interessiert. Aber dieses Buch, ich war richtig enttäuscht, als es dann nachher so ein bisschen, er hat selbst so ein bisschen entwertet in so einem Interview, fand ich total schade, weil es hat mir geholfen und ich lasse ihn trotzdem jetzt da stehen, weil er hat mit dem, was er zu dem Zeitpunkt gemacht hat, hat er mir weitergeholfen und ich finde es immer schade, wenn Menschen so komplett entwertet werden. Das ist halt scheiße und deswegen habe ich den hier irgendwie gerade reingetippert. So.
Vielleicht noch, bevor wir dieses Thema kurz gleich schließen, ein letzter ganz wichtiger Hinweis und zwar Gedanken tanken. Also ich glaube, wer das nicht kennt, das waren, die haben nicht alle, also das ist ein Konglomerat aus ganz vielen Speakern, das ist eine Veranstaltungsreihe, gibt es viele YouTube-Videos. Da sind nicht alle gut, sag ich mal, aber wenn man mal sich so ein bisschen da durchsurft, ich habe da schon den einen oder anderen wirklich hilfreichen Vortrag gesehen und gehört. Gibt es aber auch wirklich welche, wo ich sage, das das war so schwach, aber es waren auch sehr starke dabei.
Ich habe gerade ein bisschen Bauchschmerzen. Also ich bin mit Gedankentanken, habe ich ganz viel gefangen, aufgenommen und ich glaube, ich bin hier und da auch gewachsen an denen. Super gute Sachen waren dabei. Ich habe jetzt neulich schon mal 2 Mails geschrieben, aber es ist leider außer dem Vorzimmer nichts zu machen, weil wahrscheinlich Millionen Menschen schreiben. Dafür sind sie einfach zu groß geworden. Sie hatten Obama als Speaker. Also die sind halt so groß geworden. Sie heißen jetzt Greator. Das Intro ist eine Maschinenstimme. Zumindest klingt es so, kann kein Versehen sein, ob das jetzt der Gedanke sein soll, dass wir irgendwie uns entwickeln müssen. Ich kann es, keine Ahnung. Und also da ist in letzter Zeit ein bisschen was passiert, warum ich jetzt gerade so ein bisschen mit den Augen
brauche. Achso, das habe ich gar nicht mitgekriegt.
Aber nichts Schlimmes, ne? Es ist eine Geschmacksfrage einfach.
Also ich muss dazu sagen,
du hast recht, die alten Dinger sind richtig.
Ich glaube, die alten Dinger, weil ich bin jetzt auch nicht jemand, der jetzt sich permanent da als Fanboy auch noch die ganze Zeit weiter hört. Ich habe da meine Sachen gehört. Ich glaube, die wichtigsten Sachen, die wichtigsten Leute der Szene hatten sie. Und jetzt kommen halt irgendwie die...
Auf die Gefahr, dass wir gleich ein bisschen überziehen, weil 2 Fragen müssen wir zumindest noch machen. Ich muss trotzdem noch mal 2 loswerden. Ja. Was mich seit jungen Fotografenjahren schon bewegt und wer mir immer wieder irgendwie Energie gibt, obwohl er inzwischen verstorben ist, Robert Lebeck. So ist für mich ein Fotograf, der in seinem Umgang mit den Menschen, die Fotos sind cool, aber die Fotos sind gut, fertig. Da würde ich gar nicht sagen, dass mich die Fotos fertig machen. Das sind halt gute Fotos von einem Fotografen der analogen Zeit, so. Aber wie er auf die Menschen zugegangen ist, das rockt mich mega. Wie er, Romy Schneider ist ja das größte Beispiel irgendwie. Da ist ja dieser tolle Film, 3 Tage in Quiberon. Ja, hast du den gesehen?
Ja,
den
finde ich richtig. Nee, aber wir haben schon mal drüber gesprochen.
Der ist geil. Ja, Cooking, 3 Tage in Quiberon. Und der hat einfach auch, was die Politiker, Künstler, wen er auch alles getroffen hat, der hat immer einen Draht gefunden. Und das wurde viel ihm als böse ausgelegt, weil es wäre nicht ehrlich. Und ich empfinde sowas immer als so ehrlich. Und ich erlebe das genauso, nur natürlich viel kleiner. Ich mache das im ganz Kleinen in meinem Dörfchen, während er ja irgendwie die große, weite Welt fotografiert hat. Aber diesen Umgang, den er da pflegt, den finde ich extrem gut. Ganz nah ranzugehen, um dann deine Story zu bekommen. Und aber auch immer ganz ehrlich. Also wenn er dann was fotografiert hat, sagt er, hey, das, was wir jetzt hier machen, das kommt in die Zeitung. Und wenn er das Gegenüber sagt, hey, voll gut, dann hat er trotzdem auf ganz enge... Er hat also eine Intimität zugelassen und die für mich als Außenbetrachter fühlte sie sich immer authentisch an und seine Wegbegleiter berichten Gleiches, finde ich ganz, ganz inspirierend. Und wir müssen hier raus, aber einen muss ich noch nennen, Annelie Hamann, die kennt wahrscheinlich niemand in der Welt. Nix. Ja, Annelie ist auch einfach eine ganz, ganz liebe Mutter meines besten Freundes. Das ist, ich will nicht untertreiben, vielleicht der gütigste Mensch, den ich je kennengelernt habe und ihr Sohn ist Gleiches geworden. Die hat mich von der ersten Sekunde an, ich bin Markus Freund seit der ersten Klasse, so genommen wie ich bin. Das ist was mich wirklich, wirklich, wirklich beeindruckt hat, weil ich immer anders war, als sie sich das vorstellen. Ich war immer der Typ, kipp in den Vorgarten, keine Ahnung. Also ich hatte wirklich schlimme Zeiten und die hat noch nie sich für irgendwas Applaus geholt. Ich habe jetzt erfahren, dass sie, wenn sie auf dem Waldfriedhof ist, zur Zertratigen, da wohnt mein Papa seit 2001, bei uns einfach vorbeigeht und bei allen anderen Leuten, die sie so kennt und da irgendwie auf den Gräbern mal nachgießt und solche Sachen, das hat sie noch niemandem erzählt und jetzt erfährt man das so. Diese Frau muss ich erwähnen, weil es gibt Menschen, die einem zeigen können, dass man auch nicht für alles immer was bekommen muss. Nicht mal mehr ein Dank. Also das ist jemand, die tut regelmäßig gnadenlos Gutes und stellt sich damit Zero in den Vordergrund. Das ist das fiel mir
ich glaube, das könnte, da hätte man wahrscheinlich noch mal eine eigene Sendung zu dem Thema machen können, weil mir ploppen natürlich jetzt auch wieder 1000 Namen auf, wo ich denke, ah, das muss noch sagen und das muss noch sagen. Aber
ja, wir kommen mal mit einer Stunde nicht hin, weil wir haben noch ein, zwei, die wir noch brauchen. Das war jetzt, wo ist die denn jetzt? Ah ja, genau, die finde ich wichtig. Gregor ist mir ein ganz netter Kontakt inzwischen, ist ein Hörer von den Fotologen und von allem, von uns, keine Ahnung, so. Gregor ist ein netter Kerl, hat mir von Jamaika, als er auf Jamaika war, irgendwie jeden Tag Fotos geschickt, großartig. Gregor fragt, kann man positives Denken trainieren? Hm. Finde ich geil, die Frage.
Eindeutig ja. Mhm. Eindeutig ja, weil ich merke an mir, ich bin natürlich immer noch im Prozess, aber was ich mich in der Hinsicht in den letzten Jahren selbst trainiert habe, das ist so, also das hätte ich selber nicht für möglich gehalten, dass ich mal würde jetzt nicht sagen, ich war destruktiv, aber alleine durch, wir hatten es in einer der ersten Sendungen, dass sich meine Sprache verändert hat, durch Caro, durch meine Frau, die ja alles völlig anders formuliert, sehr positiv, sehr hin zu etwas. Ich mich natürlich auch so ein bisschen angeglichen habe, so also auf die Zeit, weil ich gemerkt habe, dass meine harten Worte, also ich war ein Flucher, ja, ein großer Flucher. Also aus Spaß fluche ich ja immer noch. Und wenn du hier manchmal, wenn wir uns persönlich treffen, dann denkst du, oh, was fluchst du? Das ist sau selten. Das mache ich unter Männern oder so. Mhm. Aber ich mach das nicht beim Kunden. Ich mach, also da nicht, dass ich mich da unter Kontrolle haben muss, aber ich passe das schon auf mich auf. Und wie man Dinge formuliert, das fängt halt im Kopf an. Ne? Die Gedanken bestimmen das, die Worte das Handeln das Schicksal. Mhm. Und ich habe wirklich angefangen, anders zu denken, was dazu geführt hat, anders zu reden. Und positives Denken kann man wirklich trainieren. Das kann man wirklich trainieren. Ich überlege gerade, ob ich dir da, lieber Gregor, einen festen Tipp geben darf. Ja, ich glaube, der einfachste Tipp oder Trick ist, ob dein Gedanken, den du gerade hast, ob der etwas hin zu etwas ist oder ob der weg von etwas ist. Versuch mal wirklich einfach als erstes mal die negativen Gedanken, also die weg von etwas Gedanken zu eliminieren und versuche alles so zu formulieren, als würde es hin zu etwas gehen. Mhm. Ne? Also Caro würde sagen, wenn ich jetzt sage, hast du Hunger? Wenn sie mich fragt, hast du Hunger? Und ich würde sagen, nein. Das wäre ja im Grunde schon negativer Gedanke, würde sie das Nein umdrehen und würde sagen, ach, das ist ja schön, dass du Hunger hast, du kannst gerne was essen. Mhm. Ja, oder ja, wir können gerne noch mal losgehen. Mhm. Aber es heißt nicht, dass ich dann was esse, zum Beispiel. Weißt du, man versucht selbst diese harten Dinge, also wo man sagt, nein, oder so fluchen würde, so zu formulieren, dass man, wenn ein Baby schreit, dann sagt sie, oh, das Baby hat gerufen. Weißt du, das ist, man kann es auch anders formulieren. Ja, und da habe ich mir eine Menge abgeguckt und eine Menge auch dazugelernt und es hat mich unfassbar, man glaubt nicht, wie aufgeräumt man im Kopf wird, wenn du einfach nur auf deine Sprache achtest, wenn du darauf achtest, wie du Dinge formulierst, weil du musst sie vorher denken, bevor du sie formulierst. Und alleine das verändert dein Denken dahingehend.
Ne? Voll. Ich werfe an der Stelle super gerne mit meinem Lieblingswort Achtsamkeit. Ja. Mindfulness ist ein bisschen cooler, ne? Oder Persönlichkeitsentwicklung. Ich habe neulich gehört, Human Empowerment fand ich auch geil. Ja. Das klingt ja mega geil. Ne? Da werfe ich super gerne an dem Moment mit. Und ich glaube, wenn man sich da seinen Coach sucht, das muss nicht ein 1:1 Coach sein, weil man kann das meistens nicht bezahlen, sich da irgendwie über Stunden, Tage und Wochen coachen zu lassen. Aber das kann ein Podcast sein, das kann ein Buch sein. Und versucht in dieser Persönlichkeitsentwicklung weiterzukommen und dieses Wort Achtsamkeit mal zu zerpflücken und zu fragen, was ist es genau? Ne? Und wenn man dann versucht, mal wahrzunehmen, was ist, dann kann man da eine ganze Menge von lernen. Selten ist man alleine ein negativ denkender Mensch. Das ist gar nicht so häufig, sondern meistens ist es so, dass du im schlimmsten Fall ist dein Partner oder deine Familie, im idealen Fall ist es Fernsehen und das Außen und entfernte Freunde. Ein bisschen zwickender wird es, wenn es dann die Menschen sind, mit denen du dich viel umgibst. Aber das Negativdenken passiert ja oft in der Gruppe. Und wenn du dann einfach schon mal anfängst, wahrzunehmen, wie fühle ich mich denn jetzt und danach, heißt, ich gehe mit meinen Leuten raus und wir haben die ganze Zeit geheult, wie schlimm alles ist, dass wir, wie, was weiß ich, was gerade alles schlimm sein kann. Angefangen von irgendwelchen politischen Kisten, zu wenig Geld. Ist, also das negative Denken ist ja so unfassbar umfangreich. Und dann wirklich mal reinzuschauen, okay, krass, was passiert hier gerade? Was sind unsere Themen und wie verbringe ich gerade meinen Abend? Und dann zu spüren, was macht es mit mir? Weil man kann realisieren, wenn man sich nicht belügt, also man neigt dazu, das zu überblenden, weil es ja auch nicht schön ist. Aber wenn man es einmal schafft, wahrzunehmen, okay, eigentlich tut mir das gerade gar nicht gut, dass wir über die vielen negativen Dinge sprechen. Und wenn man das anfängt wahrzunehmen, dass einem das nicht gut tut, dann will man das auch selbst nicht mehr. Mhm. Und wenn man dieses Ding nimmt, Optimismus, Pessimismus, Menschen sagen super gerne, ich bin eher der, bei mir ist das halb voll oder halb leer. Und ich stelle dann immer die Frage, naja, nu, aber ich meine, du kannst ja selber entscheiden, ob du das mal anders versuchen möchtest. Nee, das war schon immer so. Haufen drauf gemacht, es muss ja nicht alles so sein, wie es immer war. Und wenn du dann anfängst, mal zu überlegen, wenn mein Glas halb leer ist, dann mache ich mir Sorgen, dass ich vielleicht nicht mehr zu trinken habe. Wenn es halb voll ist, freue ich mich, noch was zu haben. Und das ist ja so ein ganz plakatives, auch vielleicht abgelatschtes Beispiel, was aber dazu führt, dass du merkst, lass mich doch kommunizieren und denken, wie es mir gut geht. Mhm. Wenn ich mich freue, dass es wieder regnet, weil unsere Bäume brauchten dringend Wasser, ein großes Problem übrigens gerade im Land, dann freue ich mich darüber, dass es regnet. Deswegen habe ich dir letzte Woche so widersprochen. Ja, ich weiß, dass du da ja auch viel Humor mit reinlegst, aber das sind so die Momente. Du hast ja ein sehr, sehr sauberes und sicheres Standing in vielen Punkten. Jemand, der nicht so sicher im Leben steht und gerade nicht so richtig weiß, welchen Weg der Gabelung er gerade gehen soll und so, dem kann ein Tag im Regen, an dem er sich ausgemalt hat, mit einem ihm wichtigen Menschen rauszugehen, schon den Tag versauen, vielleicht die ganze Woche. Und da dann festzustellen, okay, krass, es ist nicht schlimm. Das ist, ja, überlegen, was ist, ja, und wahrnehmen, was ist, wenn ich negativ bin, wie es mir dann geht.
Ich habe eine Frage noch, und zwar geht es dahin, dass es eine Menge Leute gibt, die auf das Abenteuerfotografie 2 warten, also auf das Buch sozusagen. Ich hatte das ja neulich schon mal irgendwo angekündigt, dass es so einen zweiten Teil geben wird, der so ein bisschen eine Mischung aus Video und Buch sein soll. Ich habe das fest im Kopf. Wir hatten in der letzten oder vorletzten Woche darüber gesprochen, dass ja dieses erste Buch Abenteuerfotografie ein unfassbarer Erfolg war, mit guten Verkäufen und wirklich Wahnsinn. Und mir geht es gar nicht so um den Verkauf, sondern mir ging es natürlich auch um das Festhalten meines Lernprozesses in der Fotografie. Das war ja quasi das Abenteuerfotografie Band 1 sozusagen, mein Lernprozess. Und da geht es wirklich um ganz marginale Sachen, wie ich habe die Blende entdeckt für mich als Stilmittel oder die Verschlusszeit als Stilmittel entdeckt und oh, guck mal hier, Weißabgleich, ich habe den drauf und sowas. Also all die Sachen, das war Band 1. Und ich habe dann gemerkt, natürlich, als das Buch abgeschlossen war und ich mich weiterentwickelt habe, dass der psychologische Aspekt, der viel größer ist in der Fotografie, dass die Technik schön und gut, die meisten Fotografen hören da auf bei der Technik und wissen gar nicht, dass der psychologische Aspekt in der Fotografie der wichtigere, größere Teil ist. Mhm. Und das wollte ich immer festhalten und das werde ich auch. Ich bin aber sehr, sehr vorsichtig geworden, wie das Timing ist, weil ich auch da schon ein paar Mal jetzt erzählt habe, dass ich ja an einem anderen Buch arbeite, an Emoi. Und das möchte ich erstmal fertig haben. Ich kann nicht jetzt parallel meine Kraft auf zwei Bücher aufwenden. Wahrscheinlich, wenn das Buch raus ist und ich die Tour für das Buch Emoi gemacht habe, wird das andere Buch angefangen, Abenteuerfotografie 2. Aber so lange, ich bin so dermaßen guter Dinge, dass Emoi endlich rauskommt. Da geht es um mein Lernprozess, das ist so eine Art Mindclass, vietnamesische Mindclass. Wie hat mich das Land verändert? Wie haben mich die Menschen verändert? Was hatte ich dort, was habe ich da für Geschichten erlebt? Was habe ich, die mich zum Nachdenken angeregt haben? Das sind so kleine Anekdoten, eine Sammlung kleiner Anekdoten in Kombination mit Fotos, die ich da gemacht habe, in den Momenten, und teilweise sind das analoge Filme, also analoge Bilder. Es wird kaum ein digitales Foto in dem Buch geben, sondern viel Sofortbild und analog. Und da habe ich eine Illustratorin gefunden. Diese Illustratorin studiert gerade Buchdesign, Illustration und hat sich dran gemacht, das jetzt zu gestalten, zu setzen. Und sie hat so Dozenten und Professoren, die ihr dabei helfen. Und sie hat mich neulich angerufen und hat gesagt, ich muss unbedingt weitermachen, weil meine Professoren, die wollen immer wissen, wie es weitergeht. Die sind totale Fans schon von dem Buch. Und ich denke, oh, zwischendurch hatte ich es ja schon mal hingelegt und dachte, oh nee, das wird nie fertig und ich habe gar keinen Bock mehr drauf und ich habe irgendwie jetzt schon mich zu lange damit beschäftigt. Das hat mir wieder Mut gegeben letzte Woche, als wir drüber gesprochen haben. Also ich will erstmal das eine fertig machen. Das MOI wird im Herbst rauskommen, definitiv. Und dann werde ich anfangen, über das andere Buch nachzudenken. Und das kann aber auch wieder 2-3 Jahre dauern. Also vielleicht ist es auch schnell. Vielleicht kriegen wir noch eine Corona-Welle und dann ist das schnell geschrieben. Aber ich glaube, gerade bei diesem psychologischen Aspekt in der Fotografie, da geht es um Wahrnehmungsprozess, Kommunikationspsychologie auch natürlich, ne? Da muss ich auch viel, viel noch sortieren für mich.
Mir war gar nicht klar, dass Abenteuerfotografie 2 kommen soll. Ich dachte, das hätte schon jemand anders für dich geschrieben. Da gibt es ja ein Buch, was genauso aussieht und ich glaube sogar so heißt, ne?
Nee, das ist Abenteuerlandschaftsfotografie. Du meinst das von Jaworski?
Ja, da habe ich tatsächlich mal daneben gegriffen und gedacht, ich hätte da eins in der Hand. Ja, das müssen wir nicht weiter vertiefen. Hat auch gar keine so schlimme wertende Meinung, wie das vielleicht jetzt klingt. Ich suche gerade noch einen.
Komm, eine Frage können wir noch.
Oder? Eine habe ich auch noch, genau. Der Marvin, der gute Bob Sala, fragt oder sagt, dass er Saul Leiter. Eingedeutscht, das ist ja Amerikaner, ne? Saul Leiter oder so wahrscheinlich.
Ja, also ist komplizierter. Also.
Er hat damals Saul Leiter durch dich kennengelernt und er fragt dich jetzt, was du von In My Room hältst. Ich habe das mal mitgebracht, du hast das da auf dem Schoß liegen. Ich bin mega Fan, aber erzähl mal gerne, was du von diesem Buch
muss,
oder von ihm.
Man muss vielleicht für die Leute, die jetzt Saul Leiter nicht kennen, einmal kurz ausholen. Saul Leiter ist eigentlich ein Maler, der Kunst studiert hat, beziehungsweise studieren wollte. Ich weiß gar nicht, ob es am Ende wirklich gemacht hat. Und eigentlich mit der Fotografie angefangen, um Inspirationen für seine Bilder zu suchen. Und er war so einer der Ersten, der das Ganze auf so einem abstrakten Niveau gemacht hat. Also der hat sich von der Motivlichkeit gelöst. Also der hat angefangen, eben nicht ein Motiv zu suchen, sondern das Ganze, er hat angefangen, Texturen zu fotografieren. Und das irgendwie so in den 50er Jahren, wo Filmmaterial teuer war und wo man versucht hat, ein noch schärferes Bild, also wo man zu machen, wo man die Filme dann schon so aufbereitet hat, dass man die Möglichkeit hatte, immer bessere Abbildungsqualität zu erreichen. Er ist damals schon den anderen Weg gegangen. Er hatte nämlich aufgrund dessen, dass er studiert hat, keine Kohle hatte, abgelaufene Filme gekauft. Deswegen haben seine farbigen Bilder, und das ist auch eins der beste Bildband, den er gemacht hat, der heißt Early Colors. Da hat er Gestaltungsprinzipien aufgemacht, die ihren Weg in die Fotografie gefunden haben, die ganz viele von uns nutzen, diese Gestaltungsprinzipien, also einen großen Space zu benutzen, also einen großen, das würde jetzt zu weit führen. Auf jeden Fall hat er die Ästhetik der Fotografie sehr, sehr beeinflusst. Und dieses Buch, dieses Schwarz-Weiß-Buch, was du mir jetzt hier auch mitgebracht hast, was ich davon halte, es ist ein sehr intimes Buch. Es sind sehr viel Nacktheit. Man sieht darin nur Frauen, weil es damals in der Zeit wahrscheinlich noch nicht viele Aktmännerbücher gab. Ich habe mich jetzt mit dem Buch speziell gar nicht so intensiv beschäftigt. Ich kann zumindest einordnen, dass es in der Zeit, in der das entstanden ist, dass Aktfotografie zwar ein Ding war, aber eher aus einer Ecke kam, wo man so kleine Pornobildchen auf Zigarettenstechtelchen so hatte. Ne? Also das ästhetische Aktfotografie, oder man sieht ja auch Frauen in Bewegung im Akt sozusagen, im Akt, das noch unüblich war, dass man sowas aufnahm, glaube ich. Also es gab natürlich diese Pornoabteilung, die gab es, glaube ich, schon ganz früh auch.
Selbst Bresson und so, die haben das schon auch gemacht, aber es waren nicht so viele.
Nee, Bresson ist nicht so weit gegangen wie Saul-Leiter hier. Saul-Leiter ist ein Stückchen weiter gegangen. Er hat es aber geschafft, und das finde ich so toll an dem Buch, die Frau nicht so, also das ist auch eine Sache, die ich nicht mag, eine Frau als Objekt zu inszenieren. Ne? Also das passiert ja ganz schnell in der Aktfotografie, auch damals, dass eine Frau als...
Das musst du mal kurz ein bisschen aufschlüsseln, finde ich, weil du als Objekt meinst du jetzt, dass du sie hinpost, so künstlerisch, oder meinst du das Objekt mehr so im Sinne von sich daran bedienen?
Also zeig bitte, also das meine ich, also es gibt eine Menge Fotografen, die Frauen so fotografieren, dass man möglichst die primären Geschlechtsmerkmale in den Vordergrund packt. Guck mal die großen Brüste, ja, guck mal und auch das Posing der Frauen in Akten, teilweise dieser Fotografen, ist dann so, dass es im Grunde aufreizend ist. Es geht eigentlich nur darum, den Betrachter aufzureizen. Mhm. So. Also dem männlichen Betrachter natürlich irgendwie zu triggern. Mhm. Guck mal hier. Mhm. Und das macht Sauleiter nicht. Also Sauleiter schafft Momente in diesem Buch, der eine Frau in ihrer Lust zeigt, aber nicht vorführt. Also nicht hinstellt und sagt, guck mal hier, das sind deine Brüste, das ist dein Arsch, das ist so. Sondern er macht das. Ich habe das Gefühl, also wenn ich mir die Bilder angucke, dass er das im Spiel macht, dass er das in dem, wahrscheinlich sind das auch irgendwelche Liebschaften von ihm gewesen, die er da fotografiert hat, möglicherweise. Er macht das auf eine schöne, subtile Art, die dich so ein bisschen, es gibt natürlich einen voyeuristischen Blick, ja, aber nicht mal der ist primär irgendwie erkennbar, sondern er ist, es ist einfach, er nimmt dich mit in Momente, die eigentlich nur ihm gehören. So sollten. Und das finde ich spannend. Und man hat aber nicht das Gefühl, ein Voyeur zu sein. Er macht das wieder auf seine eigene Sauleiter-Ästhetik. Also er gibt dem Ganzen eben keine übertriebene Schärfe. Er versucht nicht, die Bewegung einzufrieren, sondern im Gegenteil, er zeigt die Bewegung durch lange, lange Belichtungszeiten.
Ich habe das Gefühl, durch diese Schleier, die er teilweise davor hat, das kann im Leben nicht alles nur versehen sein. Also so scheiße kannst du gar nicht fotografieren, sondern das ist mit Sicherheit Stilmittel. Zieht ja einen, und damit meine ich jetzt nicht irgendwie, dass irgendwer irgendwem ähnlich sieht, aber ich persönlich fühle mich oft erinnert. Ja, da können wir jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, weil es ja tatsächlich ein sehr intimes Bild im Buch ist. Aber wenn man da so durchblättert, der Steffen blättert jetzt parallel mal ein bisschen durch. Ich habe so ein bisschen Erinnerungsmomente dabei, dass man einfach so an das wahre Leben, an die wahren Menschen erinnert wird. Und so.
Also ich habe jetzt hier gerade ein Bild, was ich unglaublich, unglaublich toll finde. Und zwar ist es die Zigarette danach. Und
sag mal die Seite, damit die Leute, die es zu Hause haben, mal mitblättern können.
Ich und
Also jetzt habe ich dir wieder den alten Mann vorgeführt, Entschuldigung.
Es ist so dunkel hier. Wir sitzen hier mitten im Dunkel. Ich muss jetzt hier, warte mal, die Ding, das ist Seite 88.
Ich kann mich erinnern, dass irgendwer gerade sagte, mach mal dunkel, hier muss ein bisschen gemütlicher sein.
Nicht, Jörg, mach wieder das Licht aus.
Jörg, vielen Dank.
Also zum Beispiel auf Seite 88 sehen wir eine rauchende Frau nach dem Liebesakt. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass es nach dem Liebesakt ist, weil es sieht aus wie die Zigarette danach. Und sie guckt den Betrachter, also den Fotografen in dem Falle, auch genauso an, als wäre gerade im Grunde, als hätten sich alle Anspannung gelöst und sie genießt ihre Zigarette, aber sie guckt ihn eben nicht so verliebt an, sondern eher so auf eine Art, kann ich dir trauen? So. Mhm. Und das erzählt mir mehr Geschichten, obwohl ich von dieser Frau eigentlich keine Nacktheit sehe. Ich sehe nur, sie ist offenbar nackt, sitzt nackt auf dem Stuhl, aber ich sehe von ihr weder, also kein primäres Geschlechtsmerkmal, sondern ich sehe nur ihren Blick, dass sie irgendwie den Betrachter anguckt mit einer Zigarette. Mhm. Das erzählt mir mehr, als ich eine nackte Frau mir auf einem Bild angucken würde, weißt du?
Mhm. Und sie hat auch nackte Frauen, ne? Aber es ist aber er geht einfach einen nicht so üblichen Weg. Er ist ein bisschen auch bei dieser Bierflaschengeschichte, die ich gerade gesagt habe. Das wirkt tatsächlich erlebt. Ja. Wenn er es konzeptioniert oder gestaltet hat, hat er es unglaublich gut gemacht. Es wirkt erlebt.
Ja. Die hatte teilweise Bilder drin, die wirken, als würde sich gerade eine Frau selbst befriedigen. Auch das ist, glaube ich, für diese Zeit, in der die Bilder entstanden sind, relativ neu, untypisch. Also das auf eine künstlerische. Also
ja, sich und null Porno. Das Ding ist kein Pornobuch. Genau. Ne? Das ist wirklich,
Also ich mag Sauleiter ist einer meiner größten Inspirationsquellen in der Fotografie gewesen, ja. Muss ich wirklich zusehen. Wenn ihr euch mein Logbuch New York anguckt, dann werdet ihr da ganz viel Sauleiter drin finden. Also.
Voll gut.
Ja.
Vielen Dank. Gut, haben wir noch einen oder was ist das? Also wir haben noch 15 oder so, aber
wir müssen ein bisschen auf die Zeit gucken.
Der gute Steffen, ich kann schön morgen ausschlafen, der gute Steffen muss wieder arbeiten.
Ja, ich fahre morgen zurück nach Waren hier. Wir haben das gar nicht gesagt, wir sind heute im wunderschönen Gelsenkirchen-Bur.
Ja, lass mal hier ein bisschen Werbung machen, wir haben hier schon diesen tollen Ort zur Verfügung gestellt bekommen. Sollen wir ein bisschen Werbung machen? Wir sitzen im Studio von Jörg Brücker, Internetseite. Sehr wohl. Ich gehe davon aus, dass ihr es verstanden habt.
Ihr-fotoshooting.de, genau.
Ja, war das so? Ja. Okay. Genau, Gelsenkirchen, Buhr ist übrigens wunderschön, das war mir gar nicht klar. Der Steffen hat ja vor drei, vor fünf und vor acht Episoden rumgegrumpt, dass das Ruhrgebiet so schlimm ist.
Hab ich gar nicht.
Ach komm.
Ach.
Und
ist wunderschön und hier.
Wunderschön. Ich bin hier abgefahren von der Autobahn, also von der 3 bin ich gekommen, ne? Ja, genau, von der Autobahn. Das erste, was mir begegnet, war ein total schöner See. Dann parke ich hier dieses Auto, alles alte, schöne Gebäude. Also es ist schön hier. Nicht so schön wie in Waren natürlich, bevor du jetzt, guck mal, bald die Faust. Wir müssen das mal mit Video machen demnächst. Wir müssen ja irgendwie in die YouTube springen oder so. Gut, Steffen, vielen Dank. Jörg, vielen Dank. Sind wir raus hier jetzt?
Haben ja, ne? Ja.
Du musst mir noch was erzählen. Dafür müssen wir das Mikrofon
aufnehmen. Ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuhören. Es war eine schöne Sendung. Es war schön, Falk, dich mal wieder gesehen zu haben.
Das ist es.
Und ja, wir schauen mal, was wir in der nächsten Woche. Schreibt uns gerne nochmal Themenwünsche vielleicht. Das ist ganz interessant, weil wir haben jetzt seit einem Jahr hier gesendet, jede Woche. Mhm. Und naja, so langsam kommen wir auch in eine Phase, wo wir eine Menge erzählt haben schon. Und ja.
Interaktion ist ja auch was, jetzt haben wir da ganz viel vorgelegt. Ich glaube, dass wir in der Interaktion auch eine ganze Menge zusammenrocken können. Also nicht nur du und ich, sondern auch mit den Hörern. Ja. Verzeiht uns, wenn wir jetzt eure Frage nicht mit reingenommen haben.
Machen wir das nächste Mal. Vielleicht machen wir auch eine eigene Rubrik draus, möglicherweise.
Vielleicht können wir auch hinten eine Frage dranhängen, ja. Oder so ein, zwei Fragen zum Ende nochmal. Da denken wir mal drüber nach.
Sehr gut.
Genau. Also wer nicht zum Zuge gekommen ist, nicht böse sein, vielleicht ein zweites Mal werfen mit den Fragen. Ich freue mich auf nächste Woche, Steffen. Gute Fahrt morgen.
Danke.
Gute Nacht, liebe Leute.
Tschüss.
Ciao.
Oh, weißt du was? Ich muss noch, habe ich jetzt nicht gesagt.
Willst du noch was nachlegen?
Ja, ich muss noch was nachlegen. Bevor ich es vergesse, in der nächsten Woche habe ich die wundervolle Ehre, mein erstes Zoom-Meeting zu machen. Du hast das ja, lieber Falk, das letzte Mal schon erzählt, dass das unglaublich eine schöne Sache war, ein Zoom-Meeting zu machen mit ganz vielen Fotografen. Mhm. Sony hat mich gebeten, das zu tun. Und zwar hat mir Sony für eine Staffel 10 Folgen Interview mit bekannten Fotografen zu führen.
Ach cool.
Wöchentlich, immer donnerstags, 18 Uhr live. Ihr könnt euch zuschalten in die Sendung rein. Müsst euch da vorher kurz registrieren. Wie das alles geht, werde ich auf meiner Webseite stilpirat.de ist das zu finden. Und es wird unglaublich spannend. Es geht alle in jede Ecke der Fotografie. Wir fangen an mit einem Astrofotografen. Es geht weiter über Kindergartenfotografie, über Porträtfotografie, Reportage, Sport. Also wir haben wirklich aus jedem Bereich einen Fotografen dabei. Und ich bin so gespannt, das wird richtig toll.
Weißt du schon, zu welchen Uhrzeiten das stattfindet?
Immer 18 Uhr. Donnerstag,
cool.
Ab 18.08. 18 Uhr geht's los.
Voll gut.
Und dann jede Woche 18 Uhr, immer donnerstags.
Krass.
10 Folgen.
Sehr spannend. Vielen Dank. Jetzt sind wir fertig?
Ja.
Ja. Schöne Woche noch, liebe Leute. Ciao, ciao.
Soll ich jetzt eigentlich anlehnen oder soll ich hier so nach vorne gehen, wenn ich rede?
Was sagt denn der Sänger, der du mal warst?
Ja, ich habe eine schöne Stimme überall.
Ach so.
Ich habe eine sehr schöne Stimme.
Das ist aber hier, das ist ein Scheiß hier. So.
Stimme ist, für viele ist das ist die Stimme, das Sexualorgan.
Ja, richtig. Die Aufnahme läuft. Das sind dann die Outtakes für die Weihnachtsfeier jetzt.
Das ist doch egal, das kannst du auch nach der Sendung machen. Lass mal anfangen jetzt. Sonst wäre ich müde.
Jetzt kommt der ungeduldige Steffen wieder. Löschen, gelöscht. War schlimm?
Mhm. Wieder 10 Sekunden verloren.
Jetzt trinke ich während der Podcast-Episode Bier. Das ist ja nicht so cool, oder?
Weiß ich nicht. Manche Leute brauchen ja so ein bisschen den Bühnenalkohol, um am Ende so ein Blubberwasser. Oh, was ist das? Alkoholfrei. Das ist ja sowieso das Schlimmste. Alkoholfreies Bier. Da kriegst du richtig so eine Weizenbampe. Kann ich meinen Kram so lange abbauen, bis du fertig bist?
Ich bin fertig.
Ah, ja.
Da ich das schneide, musst du jetzt nur ein bisschen aufpassen, was du erzählst. Was ist denn jetzt? Hast du mich... Achso, ich dachte ernsthaft, du hättest jetzt von mir ein Foto gemacht.
Ich habe kein Foto von dir.
Nee, gut so, okay.
Hallo?
Ja.
Was ist denn?
Kannst du mal da reinbrechen, kurz so ein bisschen?
Ja, ich spreche hier. Ist das zu laut?
Nee, das ist gut.
Nee, das ist gut. Ja, dann.